Zuvor bei The Family Business.
Wir wollten so viel, wir wollten mal erwachsen und erfolgreich werden.
Wir hatten mal Träume. Ja, aber wenn man viel Zeit mit Dean verbringt, merkt man, dass man nicht so sein möchte wie Dean.
Doppel-M-E-R, Lisa, yeah.
Renn in den Wald, den dunkelsten Teil, da wo dich niemand schreien hört. Und warte auf mich. Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business.
Wir haben eine Menge zu tun.
Hereinspaziert, willkommen, willkommen, willkommen. Bitte hereinspaziert, treten Sie näher. Hier können Sie Ihr Geschick testen, hier können Sie Ihre Präzision testen.
Was
hier
ist das denn?
Können Sie Ihr Talent testen. Kommen Sie näher, junge Dame, Sie davon. Junge Dame, wollen Sie es vielleicht mal versuchen?
Ich versuche mal mein Glück, ja.
Mit Glück kommen Sie hier nicht weit. Hier ist Talent und Präzision gefragt.
Na gut, dann probiere es halt mit Präzision und dem anderen.
Talent.
Talent.
Wortgewandtheit. Talent und Wortgewandtheit. Das macht dann 20 Euro, bitte.
Kriegen Sie hier.
Sehr gut. Sie haben es geschafft. Sehr gut. Vielen Dank.
Ach, der Trick war 20 Euro. Okay. Und was kriege ich dafür?
Sie dürfen sich entweder einen der kleinen Preise aussuchen. Das ist hier zum Beispiel ein Radiergummi in Form eines zwinkernden Smileys. Ein Schlüsselanhänger aus billigem Plastik in Form des Poop-Emojis. Oder Sie könnten auf einen der größeren Preise hinarbeiten. Wie eine niegelnagelneue PlayStation 2.
Nee, die will ich nicht. Ich nehme den. Haben Sie auch einen Radiergummi, der aussieht wie ein Poop-Emoji? Oder gibt es das nur als Schlüsselanhänger?
Oh, da hast du die oberste Kategorie an Preisen entdeckt gerade. Dafür brauchst du 7000 Punkte, aber du hast schon 12. Möchtest du dein Glück vielleicht nochmal versuchen?
Eine Runde mache ich noch.
Treten Sie näher, treten Sie näher. Eine Runde noch?
Eine Runde
Sehr
noch.
Sehr gut. Okay.
Hier, 20 Euro.
Danke, dann bekommen Sie hier jetzt Ihre drei Bälle und damit müssen Sie jetzt versuchen, diese 700 Gänse zu erledigen. Sie haben eine Minute, die Zeit läuft. Quack, 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 quack. Oh mein Gott, Harold! Sie hat Harold getötet!
Nice!
Ein sehr guter erster Wurf. Quack, 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 quack.
Oh Gott, warum tust du uns das an? Quack, 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 quack.
Der zweite Wurf sehr erfolgreich. Es ist nur noch eine Ente.
Ich habe sowieso keinen Grund mehr zu leben. Du hast all meine Freunde getötet. Erledige mich.
Na dann los.
Vorbei.
Nein.
Warum? Bezahl den Mann nochmal 20 Euro, damit du mich aus meinem Leid erlösen kannst.
Du hast die Ente gehört. Möchtest du es noch einmal versuchen?
Hab keine 20 Euro dabei, da müsste ich gerade erstmal eine Folge Family Business aufnehmen, um mir das wieder zu verdienen.
Okay, dann machen wir doch das.
Schön wär's, wenn wir 20 Euro pro Folge machen.
Naja, so minus 20 kommt vielleicht drauf, oder?
Ja.
ja, stark. Okay, mein Name ist übrigens Raphael. Möchtest du dann gleich vielleicht hier im Hinterraum mit aufnehmen? Ich habe mal ein paar Mikros aufgebaut.
Ja, das mache ich doch direkt. Ich bin übrigens Ricarda. Dann würde ich sagen, machen wir das, oder?
Ja, cool. Über was für eine Fernsehserie wollten wir sprechen?
Können wir uns eigentlich aussuchen. Vielleicht heute mal über Supernatural? Kennen Sie das?
Ist das nicht diese Serie über diese zwei Brüder, die Monster jagen und gegen Engel und Dämonen kämpfen?
Damit haben Sie vollkommen recht.
Na, das klingt ja spannend. Dann machen wir das doch einfach. Und wie wär's, wenn wir einfach mit der zweiten Folge der sechsten Staffel anfangen?
Das machen wir. Steigen wir ein.
Ja, stark. Cool. Aber bevor wir das machen, kommen hier doch erstmal die
Hey, jetzt kommen die Road News. Yo, ho, 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 ho.
Servus, Englisch.
Hey, es kommt die Road News.
Road News, Road News, Road News. Ja, hallo. Willkommen in Road News. Schön, dass ihr euch wieder zu uns gesellt habt. Wir machen die Road News. Und es gibt eine Road News, die ich es eigentlich schon fürs letzte Mal hätte geben sollen, aber wegen der Aufnahme hat das zeitlich nicht gepasst. Es ist das Zitat der Staffel, das steht nämlich fest, Leute. Wenn ihr die Sachen, die Abstimmungen nicht auf Instagram oder Discord verfolgt habt, könnt ihr es jetzt hier hören. Das Zitat der Staffel steht fest. Und was für eine große Überraschung,
stopp,
Leute.
Wer hätte das gedacht? Bevor du sagst, der Gewinner kriegt alle die totgemachten Enten wieder. Und die 40 Euro, die ich dem Mann eben gegeben habe, okay?
Nee.
Ich würde sagen schon. Kommt dann, wer
okay.
gewonnen?
Eins von beiden. Entweder all die Enten leben wieder oder Gänse oder die 40 Euro.
Nee, alle die Gänse leben wieder. Free the Guns.
Okay.
Das ist mir ganz wichtig.
Okay, dann schauen wir mal. Wer hat gewonnen? Was für eine Überraschung. Wer hätte das gedacht? Mit mit großem Vorsprung mit 5 von 6 Zitaten im Viertelfinale bereits von ihr. Es ist natürlich Rickys Vorschlag gewesen. Ja, Ricky gewinnt. Und zwar mit ihrem Vorschlag aus blutiger Valentinstag, als Dean Cass über das Telefon in die Leichenhalle bestellt und die beiden ihr Gespräch dann von Angesicht zu Angesicht beenden, während das Telefon noch mitläuft. Sehr amüsant.
Sehr amüsant. Ich bin sehr stolz auf euch, bin sehr stolz auf mich. Vielen Dank.
Ja, immer aber ich muss schön. Da noch mal was klarstellen. Ich glaube, das war ein Missverständnis. Ich glaube, die Leute haben Raphael. Das so verstanden, dass sie dein Zitat
Nein,
finden
lass es
müssen.
Doch. Lass es doch einfach.
Aber die Idee war doch das Lustigere.
Leute, der Rafa kann nicht verlieren.
Ja, möchtest du ein paar Worte sagen?
Nee, du machst mir das so madig.
Was?
Ich habe dafür viel gearbeitet. Das war harte Arbeit und jetzt kommst du und machst das so nieder. Wenn du gewonnen hättest, dann weißt du, du bist ein schlechter Gewinner.
Ich hab gar nichts gemacht.
Doch, du hast gerade gesagt, wir müssen die Rekorde, das Zitat finden, das Lustigste. Das geht halt vielleicht miteinander einher. Nieder mit den Vollstreckern!
Okay, also herzlichen Glückwunsch natürlich an Ricky.
Ja, ich nehme das nicht mehr ab. Ich kaufe dir das nicht mehr ab.
Was soll ich denn
Wer
sagen?
Wer einmal lügt, am besten gar nichts. Wer einmal lügt, okay. Den glaubt man nicht.
Okay.
Ein Bär darf ich mir nicht aufbinden. Nee, ich weiß ja nicht. Du hast ja geschrieben.
Ach so?
Nee, die zweite kannst du machen.
Du hast doch so viel Arbeit gemacht.
Nee, die zweite Road News ist, dass Lotti Carotti ein alternatives Ranking-System für die Staffelbesprechung vorgeschlagen hat, das ich ganz nett fand. Und das würde dafür sorgen, dass das Ranking so ein bisschen übersichtlicher ist, dass wir also nicht quasi für jede Folge in der Staffelbesprechung also alle Rankings einfach vorlesen, sondern dass wir am Ende so eine Art Eurovision-mäßige Bekanntgabe machen. Also, dass wir so alles sammeln und dann sagen, und der allgemeine Gewinner ist. Und ich dachte, das ist vielleicht ganz lustig. Kann man mal gucken, ob es vielleicht so uns, also wir machen so das professionelle Rating, weißt du, wir geben von 1 bis 12 Punkte und dann gibt es auch ein Public Vote und die werden dann auch bekannt gegeben. Also auf jeden Fall hat sie ein alternatives Ranking-System vorgeschlagen. Und wir machen uns da mal Gedanken drüber. Aber ich finde die Idee ganz gut, weil ich dieses Folgendurchgehen sehr unübersichtlich finde, wenn wir so unsere Positionierungen und so weiter sagen.
Okay.
Und deshalb fand ich die Idee ganz gut.
Ich hatte eigentlich immer Spaß. Okay. Selbst das wird nie genommen.
Dann machen wir.
Erst die Freude am Gewinner sein und jetzt noch das.
Aber diesmal war das Lotti schon.
Und die Enten. Meine 40 Euro, ich hab nichts mehr.
Nee, die Enten sind wieder da, Regie, du hast es geschafft.
Dann sind das vielleicht meine neuen Freunde.
Okay, möchtest du mit denen
noch was
aufnehmen?
Oder hast du noch was gegen zu sagen? Und dann fliegen sie mit mir, weil ich es nicht kann. Das ist wie ich mal erzählt habe, die SpongeBob-Folge, wo die Quallen dann kommen und mit ihm fliegen. So bin ich.
Oder wie Nils Holgersson. Der fliegt auf den Gänsen davon.
Weiß ich ja nicht, wer denn?
Nein. Nee, okay. Na gut. Ja, genau. Also das wollte ich nur sagen. Machen wir uns mal Gedanken drüber. Und ja, ich glaube, sonst gibt es keine Road News. Oh, ich schaue, ob ich für die nächste Folge das nächste Gimmick vorbereiten kann. Das wird gut. Oh, und genau, Linus hat nämlich auch eine Reihe von Vorschlägen gemacht für diese Aufgaben, die man bei der Folgenbesprechung lösen kann.
Das ist gut, ja.
Das wird nicht das nächste Gimmick, das kann ich schon sagen. Das wird wahrscheinlich eher so Staffelmitte kommen. Aber ich schau mal, für nächste Folge kommt vielleicht was Witziges. Oder nicht.
War deine Aufgabe, ein Spielverderber zu sein? Ah, ich wusste es!
Nein, das bin ich von ganz allein.
Das habe ich ganz allein geschafft.
Dafür muss ich keine Aufgabe gestellt bekommen. Okay,
na dann.
Sehr schön. Möchtest du noch eine Road News loswerden?
Nö, ich würde dann jetzt hier weitermachen.
Ja, dann.
Dann machen wir das. Wir besprechen Supernatural Staffel 6, Folge 2. Der Name ist zu Deutsch 2 Jäger und ein Baby.
Oder auf Englisch 2 and a Half Men.
Krass. Und damit haben wir bereits 106 von 327 Episoden erreicht.
Und dann kommt hier jetzt so eine Runde rückwärts, ein richtiger Meilenstein.
Stein.
Hey.
Und damit haben wir 32,4% erreicht.
Eine Runde rückwärts und dann haben wir nicht mehr viel zu tun. Let's go. Ja, der englische Name, 2 and a Half Men, kommt euch vielleicht bekannt vor. Das könnte daran liegen, dass es eine Sitcom gab, die auch so heißt. 2 and a Half Men.
Nice. Nice.
Hauptsächlich mit Charlie Sheen und dann kam irgendwann Ashton Kutcher, richtig?
Genau.
Und im Deutschen ist der Name, also Zwei Jäger und ein Baby, eine Anspielung an den Film oder an die deutsche Komödie Zwei Männer und ein Baby aus dem Jahr 2004. Lustigerweise ist diese deutsche Komödie sehr stark inspiriert von einer französischen Komödie, die Drei Männer und ein Baby heißt. Und es gibt auch eine US-Variante davon, also es gibt auch eine englische Version dieses Films und die heißt in Deutschland Drei Männer und eine kleine Lady.
Ja, das finde ich auch vielleicht auch mal gut, dass hier auch mal Ladies sind. Ja, aber da fragt man sich, wo ist der eine Mann verloren gegangen? Hä? Weil da sind es ja drei.
Vielleicht ist das die Fortsetzung. Guck mal, zuerst waren es zwei Männer und ein Baby, dann ist das Baby erwachsen geworden. Und dann ist ein neues Baby dazugekommen.
Ja, möglich, ja.
Vier Menschen und ein Stein. Und dann drei Männer auf einer Beerdigung.
Oh nein, ist das Kind vorher gestorben? Wie ist das denn? Wie ist es gestorben, Raphael?
Da müsstest du den Film gucken, tut mir leid.
Okay.
Sehr dramatisches Ende.
Okay. Ja, es sind auch nicht 2.5 Men, es sind auch 2.5 years the family business.
Wirklich?
Nicht auf den Tag, aber es sind 2,5 Jahre, ja.
So in etwa.
Genau.
Cool, krass. Fam,
nein, geh doch mal.
Jetzt bin ich raus. Okay, wenn du raus bist, gehen wir doch rein in die Zusammenfassung der Folge. Eine Gruppe Formwandler hat es auf junge Familien abgesehen. Während die Eltern mit brutaler Effizienz beseitigt werden, verschwinden die Kinder spurlos. Sam gelingt es trotzdem, die Spur der Angreifer aufzunehmen und sieht sich plötzlich mit einer ungeahnten Herausforderung konfrontiert. Um diese zu bewältigen, ruft er seinen Bruder zu Hilfe, der enorme Schwierigkeiten hat, das Familien- und Jägerleben unter einen Hut zu bekommen. Zu allem Überfluss taucht plötzlich auch noch ein übermächtiger Formwandler auf und wirft Dean damit nur noch weiter in die Ratlosigkeit.
Na toll, super.
Genau, super. Ist die Folge auch super? Das ist doch die große Frage, Ricky.
Das ist die große Frage. Also ich muss sagen, ich finde es ja eigentlich als Supernatural-Folge, die einen Fall mitbehandelt, gar nicht so schlecht, weil so die Spannung hat und auch ein bisschen Witz und es endet für einen Fall mit so einem kleinen Cliffhanger und das finde ich ganz cool. Aber ich komme nicht drum herum zu sagen, dass mir die Folge als Ganzes, beziehungsweise das Drumherum in der Folge, nicht so gut gefällt. Weil also, da muss man schon wieder sagen, die Folge liest sich wieder ganz gut. Wenn man sieht, denkt man so, oh, super viel. Und das mag ich nicht.
Das ist jetzt nicht so richtig mein erster Druck. Das ist der Gedanke, der mir gekommen ist, als ich angefangen habe, die nächste Folge zu gucken. Was mich an dieser Folge stört irgendwie, ist, dass die nicht so rund ist. Also mein erster Eindruck war einfach, ich mag die Folge irgendwie nicht. Und ich fand es sehr schwierig, mich auf die Folge zu konzentrieren. Und ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass die Folge nicht rund ist. Die hat nicht irgendwie ein Thema oder so. Die ist eine Reihe von Ereignissen. Und ich glaube, das stört mich so ein bisschen. Also die Folge, ich habe sehr viel überlegt, das werdet ihr feststellen, wenn wir die Folge durchgehen. An jedem Punkt so, warum mag ich die Folge eigentlich nicht? Also meiner Meinung nach, mein Eindruck ist, dass die Folge nicht so richtig weiß, was sie sein will. Und das macht die irgendwie anstrengend zu gucken. Allerdings muss ich auch hier sagen, ich hatte das auch in Fallen Idols schon gesagt, wo Fallen Idols oder Falsche Götter so eine total merkwürdige Folge war, die auch irgendwie einfach keine gerade Linie hatte und sehr merkwürdigen Fluss hatte. Aber da habe ich auch überlegt, vielleicht ist es Absicht, um so zu untermauern, wie es in der Folge generell, wie ist die Stimmung. Weil es macht ja keinen Sinn, also es macht ja Sinn, dass die Folge nicht weiß, was sie sein will, weil auch Dean nicht weiß, was er sein will. Also das könnte Absicht sein. Aber
ist auf
der
aber
anderen
vielleicht
Seite holt mich das auch nicht ab. Ja, das ist das Ding. Also das ist so dieses typische Beispiel. Ist ein schlechter Film wirklich ein schlechter Film, wenn er ein schlechter Film sein will?
Ja.
Weißt du, dann ist halt ja, also mich holt die nicht so ab. Und ich glaube, das liegt daran, dass die nicht rund ist. Die hat das Ende und der Anfang hängen nicht miteinander zusammen. Also das ist eine Reihe von Ereignissen, aber es ist jetzt nicht, dass man denkt so, und so schließt sich der Kreis. Das gibt's irgendwie nicht. Keine Ahnung.
Ja, es ist auch mal okay, man darf auch mal eine Folge nicht mögen. Man muss auch
nicht. Ja, denke ich auch.
Ja. So, was wir aber auf jeden Fall sehr mögen, ist das folgende Segment.
In einer Zeit vor der unseren
gab es Autoren und Regisseure, die Welten erschufen und Königreiche zerstörten.
Kommt mit auf die Reise
in die Welt der Eckdaten.
Lasst euch von zaubern.
Ja, das stimmt. Die mögen wir wirklich. Ha?
Und warum mögen wir die? Weil wir so viel Information erhalten. Und zwar, was für Informationen?
Und das ist doch toll. Informationen sind immer toll.
Ja, welche Informationen? Zum Beispiel das Datum des Debüts in den USA dieser Folge. Und das war in diesem Fall der 1. Oktober 2010. Fast Halloween.
Genau, fast Halloween, ey. Oh yeah. Wir sollten auch so eine Supernatural Halloween-Feier machen. Nicht nur, wenn bei uns Halloween ist. Eigentlich sollten wir jeden Tag Halloween feiern.
Finde ich auch.
Sehr gut. Stark, okay. Jetzt wisst ihr aber natürlich, ihr wisst jetzt, wann die Folge rausgekommen ist. Und das ist ja einfach zu merken. Was aber sehr schwierig zu merken ist in Supernatural, ist ja die Altersfreigabe. Weil gerade ab Staffel 5 ist es ja nicht, dass die einfach alle ab 16 sind. Die sind ja alle unterschiedliche Altersfreigaben. Das ist ja total durcheinander da. Und deshalb hier eine leichte Eselsbrücke, um von dem Datum, wann die rausgekommen ist in den USA, auf die Altersfreigabe zu schließen. Und die ist diesmal wieder sehr einfach, weil Oktober hat ja 7 Buchstaben. Der 1. Oktober heißt also 7 minus 1. Natürlich, das ist 6. Und Oktober ist auch der 10. Monat. Warum nicht? Und damit haben wir 6 plus 10. Und das sind?
16.
Ja.
Das ist nämlich die Altersfreigabe.
Krass.
Krass, verrückt.
Das ist doch toll. Ha?
Ja. Obwohl, warte, bevor wir zu den aktuellen Autoren kommen, wollte ich dir etwas erzählen. Weißt du, an wen ich letztens denken musste? An John Schieben. Krass, oder?
Oh Mann, das ist eine Weile
her. Ja, da wurde ich auch ein bisschen nostalgisch,
muss ich sagen.
Na, vielleicht
musstest du an den denken, weil der Formwandler gemacht
hat. Das ist richtig. Haut hat er gemacht, ja. Das war mein Punkt, den ich dann auch sagen wollte. Aber gut, der heutige Autor ist zum ersten Mal Adam Glass. Genau, das erste Mal von 15 Mal.
Oha. Der ist generell Schreiber und Produzent. Also der zum Beispiel an Cold Case, Criminal Minds, Beyond Borders, was auch immer das ist, In From the Cold, was auch immer das ist, und The Equalizer mitgearbeitet, eben in diesen Rollen. Er ist außerdem Comic-Autor, hat zum Beispiel die Luke Cage-Noir-Serie geschrieben, Deadpool Pulp oder die Suicide Squad-Reihe im New 52-Universum. Wer weiß, wie Comic-Universen funktionieren, keine Ahnung. Aber außerdem hat er auch eigene Comic-Serien, zum Beispiel Rough Riders und Brick. Tja. Ganz nett vielleicht, der war scheinbar schon ein Supernatural-Fan, bevor er eingestellt wurde. Also ich habe in einem Interview gelesen, glaube ich, es war ein Interview, da hat er gesagt, er hätte Angebote von Supernatural und Navy CIS Los Angeles bekommen und sich für Supernatural entschieden, obwohl die Bezahlung schlechter war.
Liegt auf der Hand, ist halt besser.
Das ist, ja, auf jeden Fall top. Und entsprechend schreibt er auch noch ein paar Folgen. Und die nächste Folge, die er macht, ist nämlich dann die 8. Folge dieser Staffel. Alle Hunde kommen in den Himmel.
So, der Regisseur dieser Folge ist John F. Showalter.
Was für eine Show, Alter.
Das ist das zweite von insgesamt noch 24. Also noch 24, insgesamt hatte 26. Und das ist die zweite.
Stark. Die erste Folge, die er gemacht hat, war die 15. Folge der letzten Staffel. Tote tragen keine Karos. Wir erinnern uns. Zombie Carol? Wie hieß sie? Heißt sie Karen?
Karen?
Karen. Okay. Ja, Karen. Richtige genau. Zombie Karen, Bobbys Frau. Und als nächstes macht er dann in dieser Staffel Folge 9. Kleine grüne Menschen.
Ein Tick für Ästhetik hat der gute Mann. Grün, Karos.
Babys.
Babys.
So, und wo wir das jetzt alles wissen, kommt jetzt der liebste Gast, den wir in diesem Podcast haben. Ein guter Freund und Vertrauter. Jemand, den wir nicht mehr missen wollen. Hier ist für Sie das Übergangsgeräusch.
Wow! Das war ein Ritt.
Was für ein Rausch! Genau. Und das Übergangsgeräusch leitet ein, dass wir in die Folge einsteigen, und zwar mit dem Rückblick. Was ist bislang passiert? Und oh boy, der erste richtige Rückblick der Staffel. Und huiuiuiui, es ist ganz schön, was passiert. Wir erinnern uns, Sam ist zurück, und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit fast einem Jahr. Dean war ziemlich angepisst, als er das erfahren hat, und noch angepisster, als herauskam, dass sogar Bobby von Sams Rückkehr wusste. Unglaublich, der Mann. Aber die beiden hatten nur das Beste für Dean im Sinn. Immerhin war er aus dem Jägerleben endlich entkommen.
Genau.
Sam hat auch einen interessanten Ersatz für Dean gefunden. Die Campbells. Entfernte Familie und angeführt von Sam und Deans totgeglaubten Großvater Samuel. Bislang weiß niemand, was die beiden Sams zurück in die Welt der Lebenden geholt hat.
Aber da muss man auch mal ganz kurz sagen, wenn man es mal so Revue passieren lässt und liest, ist schon eine scheiß Aktion gewesen, oder? Also wenn man es jetzt einmal nochmal so auch laut ausgesprochen hört, denke ich mir, so nicht. Bis hierhin und nicht weiter.
Ich finde das, also, es ist ja, Bobby und Sam hatten ja recht, sobald Dean weiß, dass Sam wieder lebt, ist Dean wieder im Jägerleben drin. Also, ne?
Ja, aber es ist ja nicht ihre Entscheidung, für ihn etwas zu entscheiden. Ihm nicht mal die Möglichkeit zu geben. Also ich fand scheiße.
Ja, das stimmt schon.
Verklag mich.
Naja. Okay, aber wir sind jetzt schon aufgeregt und der Rückblick ist noch nicht mal vorbei. Da könnt ihr euch auch was einstellen. Denn vollkommen kontextlos werden wir auch nochmal an Formwandler erinnert, die ihre, Form wandeln können, indem sie sich häuten. Am Ende der letzten Folge hatte sich Dean gegen das Jägerleben und für Lisa und Ben entschieden. Er schuldet es den beiden einfach, für sie da zu sein. Und so sind die Brüder wieder getrennte Wege gegangen. Ob das lange so bleiben wird?
Ich denke nicht.
Vielleicht erfahren wir es in Sequenz Nummer 1. Und ich entschuldige mich jetzt schon für den gemeinen Witz.
Nö.
Hit me baby one more time.
Das ist schon cool. Ist schon okay.
Ich habe auch gedacht, es gibt halt auch keinen Witz in dieser Situation. Also, da wird halt eine Familie umgebracht also, und ein Baby muss dabei zugucken.
Ich habe herzlich gelacht.
Herrlich, was für eine schöne Nacht. Während draußen der Mond am Himmel steht, flackert im Wohnzimmer der Coopers ein gemütliches Kaminfeuer. Auf dem Sims stehen diverse Familienfotos der scheinbar sehr glücklichen jungen Familie. Jumpscare! Eine blutverschmierte Hand kracht plötzlich auf eines der Familienfotos. Das Glas zerspringt und das Bild fällt auf den Boden. Die Hand gehört einer vollkommen panischen Frau, die mit ihrem blutüberströmten Arm ein Baby umklammert und vor irgendwas in den ersten Stock flüchtet. Ja, was mir aufgefallen ist, diese Jumpscare-Musik, die läuft, weil also Jumpscares funktionieren ja eigentlich nur über Musik. Und die Musik, die hier läuft, ist tatsächlich einfach nur das Schreien einer Frau, was ich sehr verwirrend irgendwie finde, weil die Frau in der Serie oder in dieser Szene schreit nicht. Das ist einfach nur oft
nur das Lied.
Schreien.
Hm. Das ist doch schön. Also mein Lieblingstrack von Britney Spears ist auch
gut, man muss sagen, etwa die Hälfte der Musik, die du hörst, ist diese Musik.
Das stimmt. Wow.
Genau. So, außerdem habe ich mich gefragt, warum sind ihre Hände so blutverschmiert. Das wird nie erklärt. Die hat beide Arme blutverschmiert, aber woher das kommt, weiß niemand. Ich habe überlegt, vielleicht hat die Tomatensauce gekocht und mit der Hand umgerührt oder so.
Ja, Gott, wieder aufs Hunger, dass ich auch nicht mehr halten konnte.
Nein!
Ja, wer weiß, ja, ich weiß genau. Nicht. Ich hinterfrag andere Menschen Hobbys nicht.
Jedem das Seine. Jeder Mensch ist anders, Albern, ne?
Ja.
Das Baby immer noch fest an sich gepresst, stürmt die Frau in ein Schlafzimmer. Sie schließt die Tür hinter sich und rennt zum Telefon. Verzweifelt wählt sie eine Nummer nach der anderen, aber immer ist die Leitung belegt. Dann nähern sich plötzlich schwere Schritte vor der Tür.
Ja, ich habe gedacht, wahrscheinlich ruft sie Lisa an, ne? Die ist ja letzten Folge auch nicht angegangen.
Stimmt. Ja, weil sie es noch nicht mal dabei hatte. Die Frau drückt ihr nervös weinendes Kind an sich und kriecht unter das Bett. Panisch beobachtet sie durch den Türschlitz, wie ihr Jäger vor der Tür kurz zum Stehen kommt. Die junge Mutter legt ihrem Baby eine Hand auf den Mund, bloß kein Mucks, sonst sind sie beide tot. Ja, und irgendwie scheinen diese Lichter im Schlafzimmer kriegkontrolliert zu sein. Weil als die Frau ins Zimmer reinkommt, sind die Lampen an und als sie runtergekrochen ist, sind die Lichter aus. Das heißt, scheinbar ist der Lichtschalter irgendwie so unten am Boden.
Aber ich finde es eine super Idee und einfach mega effizient, einfach ein paar Liegestütze mit in seinen Alltag zu integrieren. Mit so einer Kriechlampe.
Kannst du bitte noch das Licht ausmachen? Klar, Schatz. Eine Liegestütze und wieder hoch.
Oh Gott, aber da im Fitnessstudio ist dann die ganze Zeit Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus.
So Disco. Aber das ist ja voll gut, wenn das quasi den Beat bestimmt. So. Also damit, weißt du, wie schnell die Musik läuft oder so. Das ist halt Strobolicht. Und wenn das Licht so richtig schnell ist, macht da irgendeiner richtig schnell Liegestütze.
Oh Gott.
Ein paar ewige Sekunden voll zittriger Stille und panischen Atemzügen vergehen, bis der Angreifer vor der Tür tatsächlich weitergeht. Der kurze Moment der Erleichterung wird aber schlagartig unterbrochen, als die Frau unter dem Bett ihren Blick durch den Raum wandern lässt und die immer noch gurgelnde Leiche ihres Ehemannes neben sich auf dem Boden liegen sieht.
Die gurgelnde Leiche, so gerade am Zähneputzen.
Ja, aber ich bin gleich fertig, Schatz. Man will für seine Beerdigung noch gut aussehen.
Ja.
Mrs. Cooper presst sich selbst eine Hand auf den Mund, die Augen wieder auf den Türschlitz fixiert, in der verzweifelten Hoffnung, dass niemand ihre schreckliche Entdeckung bemerkt hat. Tatsächlich bleibt die Wohnung still und für einen wunderschönen Augenblick wiegt die Frau sich und ihr Kind in Sicherheit. Diese Sicherheit wird aber jäh zerrissen, als zwei Hände vom Fußende des Bettes nach den Knöcheln der Frau greifen und sie mit einem entschiedenen Ruck nach draußen zerren. Und wo kommt dieser Typ im Schlafzimmer her?
Ich habe gedacht, dass der Mann, der da lag, vielleicht ein Formwandler war und das gemacht hat.
Oh,
das habe ich gedacht.
Ja, und vielleicht ist die erschrocken, weil die Leiche ihres Mannes zum zweiten Mal sieht. Vielleicht hatte die deshalb blutverschmierte Hände. Unten hat die ihren toten Mann gefunden, ist hochgerannt und da liegt er nochmal. Und das wäre richtig gruselig.
Das wäre richtig gruselig. Egal wohin du gehst, siehst du die tote Leiche deines Mannes. Die lebende Leiche wäre noch gruseliger.
Na, so wenig wie der sich bewegt, weiß ich auch nicht mehr, ob der überhaupt noch lebt.
Ja.
Nicht wahr, Jerry? Ja. Geistesgegenwärtig hatte die Frau ihr Kind losgelassen, als sie unter dem Bett hervorgezogen wurde. Es ist das Letzte, was Mrs. Cooper jemals für ihr Kind tun wird. Während die Kamera das unschuldige Kind fixiert, hören wir im Hintergrund die markerschütternden Schreie seiner Mutter, das langsam aber stetig von dumpfen Schlägen und matschigen Reißgeräuschen erstickt wird.
Reißgeräuschen? Naja.
Das Geräusch von Reis. So wie man Vampire aufhalten kann, wenn man Reis auf den Boden wirft, weil die zählen
müssen. Ja, stimmt, damit die zählen müssen. Oh Gott, das hier geht um Vampire. Jetzt habe ich es erst kapiert. Das aber an der Stelle, so, so lustig, also nein, das ist nicht lustig, aber das Kind guckt so Richtung Kamera und dieser Blick, dieses Kind ist so lustig. Das ist wie, der guckt so, Junge, hast du das gesehen?
Oh,
oder krass. Alter, wer gibt mir jetzt meine Milch? Nicht mal das bekommt ihr hin, die scheiß Bracke. Das guckt richtig verurteilend, dieses Kind so.
Zwei Männer und ein Assi.
Ja.
Auf jeden Fall. Vielleicht guckt das Baby ja so aufgeregt, weil es gesehen hat, wie da die
Title Card
kommt. Und nach der Title Card kommt die zweite Sequenz. Sequenz Nummer 2. Immer Ärger mit der Familie. Eine sehr lange Sequenz.
Dean, Lisa und Ben sind umgezogen. Die drei wohnen jetzt in Battle Creek, Michigan, in einem braunen Häuschen mit Holzvertäfelung und einem trockenen Rasen zur Miete. Dean scheint nervöser geworden zu sein. Statt beim Auspacken zu helfen, prüft er sein Waffenarsenal im Kofferraum des Impalas. Dann schließt er ab, zieht die Plane über den Impala und legt den Schlüssel in einen nahen Werkzeugkasten. Ja, und hier ist der Beweis. Wir hatten ja letzte Woche die Theorie aufgestellt, dass sie immer irgendwie umziehen, weil was mit den Nachbarn war. Jupp. Proved.
Es ist wahr.
Und ja, hier habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, ohne dass ich wusste, dass es tatsächlich noch thematisiert wird in der Folge. Weil dieses angebliche sichere Leben, was er den beiden hier verschuldet, beziehungsweise ja versucht zu umzusetzen, ist eigentlich gar nicht so sicher, wie er denkt. Und tatsächlich ähnelt das ja alles irgendwie ziemlich dem Leben, was er mit John damals hatte. Weil wenn wir es mal aus Ben-Perspektive betrachten, bedeutet das hier 3 Städte, 3 Schulen, alles in einem Jahr, keine Freunde, keine Beständigkeit. Ja, und da habe ich mir tatsächlich hier schon Gedanken drüber gemacht. Ja.
Oha, da bist du ihn einfach zuvor gekommen. Da,
voll,
ey. Schon, was Sache ist, bevor das auch nur angesprochen wird. Das ist scharfe Beobachtungsgabe.
Als es dann auch später Thema wird, war ich richtig angepisst. Ich hab gesagt, Alter,
Leute, ich hab das doch gerade gesagt.
Ja, richtig schlimm.
Eigentlich könnte die Folge hier aufhören. Ricarda hat es schon verstanden.
Es geht um Vampire und David. Dann kann ja jetzt das normale Familienleben weitergehen. Dean schnappt sich einen Karton mit der Aufschrift Küche und bringt diesen in die, Küche eben. Dort ist Lisa bereits mit einem weiteren Karton.
Wie kannst
Karton.
Du in der Küche sein? Die Küche ist doch hier drin.
Oh Gott.
Und dann öffnet er die Tür und plötzlich öffnet sich auch das Hausdach und ein großer Dean kommt rein.
Oh. Boah, das wäre krass. In der Küche ist bereits Lisa mit einem weiteren Karton und Ben mit Schmollen beschäftigt. Lisa fällt natürlich auf, dass ihr Sohn die ganze Situation irgendwie suboptimal findet.
Sieh dir das neue Haus erstmal gründlich an, bevor du dagegen bist. Es wird dir gefallen, ganz sicher.
Ben entscheidet sich, den Vorschlag seiner Mutter zu beherzigen und geht zur Tür. Er will sich auf sein Fahrrad schwingen und die Nachbarschaft erkunden, aber Dean macht ihn einen Strich durch die Rechnung. Es ist ziemlich offensichtlich, dass er keinen Teil seiner neuen Familie unbeaufsichtigt lassen wird, also benutzt er das anstrengende Entpacken als Vorwand, um Ben im Haus zu behalten. Widerwillig lässt Ben sein Fahrrad wieder sinken und kommt zurück in die Küche. Als Ausgleich verspricht Lisa zum Mittagessen außer Haus zu essen. Endlich ist die Alte weg. Nur sie gelassen.
Hey, dafür gehe ich Fahrrad fahren. Wie ist das?
Ich schicke dir ein Video. Oh Gott.
Hier draußen ist es so toll. Gratis Eis, Ben. Gratis Eis. Oh Gott. Die Dinos sind gar nicht ausgestorben. Sie sind unsere Freunde. Aber sie haben gesagt, sie müssen in 10 Minuten gehen.
Oh nein. Nein! Scheiß Leben für Ben. Und während sie draußen essen sind, können sie auch noch die Gegend auschecken. Dean stimmt zu und Ben sieht deutlich glücklicher aus.
Wir machen einen Cut zum anderen Winchester-Bruder. In alter Familientradition treibt der sich im FBI-Outfit in einem polizeilich abgesperrten Haus herum und redet mit einem Polizisten. Es scheint der Tatort der ersten Sequenz zu sein oder zumindest ein sehr ähnlicher. Ja, dieser Detective, mit dem er redet, der Schauspieler ist Evan Cermak oder Cermak. Der hat keine großen Rollen, aber seine Biografie oder seine kurze Charakterbeschreibung, Personenbeschreibung auf IMDb ist sehr lustig. Die hat nämlich der Schauspieler selber geschrieben, nur um klarzustellen, dass er nicht der tschechische Schauspieler des gleichen Namens ist. Also weil irgendwie hat IMDb die durcheinander geworfen. Das ist das Bild dieses Schauspielers, aber mit den Daten eines tschechischen Schauspielers, der 1960 geboren wurde. Und dann ist die Biografie, die da steht, von diesem Schauspieler. Hey Leute, das Bild ist von mir, das Alter sah, das bin nicht ich, das ist ein anderer.
Oh Gott, das muss ein schrecklicher Mann sein, wenn ihm das so wichtig ist.
Oder ist es halt doof, dass der alle gratulieren den irgendwie, also weil dieser tschechische Schauspieler ist 1960 geboren und der ist, keine Ahnung, vielleicht Mitte 30, Anfang 40 oder so und vielleicht gratulieren den alle immer so zum falschen Zeitpunkt, zum 70. Geburtstag.
Oh Gott, beim ersten Mal war der bestimmt voll verletzt. Wenn er will, so, hey, old buddy, schon wieder ein Jahr näher an den Tod, ist ja nicht mehr lang bei dir, hä? Irgendwie so und der so. Ja, okay, was hat der für Freunde?
Ja. Ich kann gar nicht erwarten, bis du ins Gras beißt, Alter. Und ich habe gerade gesehen, du bist ja schon viel älter, als ich dachte.
Oh nein.
So, genau, dieser Tatort. Eine junge Familie, beide Eltern tot im ersten Stock und der wenige Monate alte Nachwuchs ist spurlos verschwunden. Was meinen Sie? Ist es noch am Leben? Der Polizist antwortet.
Ich weiß es nicht.
Ja, im Englischen sagt der Polizist auf die Frage, ob er glaubt, dass das Baby noch lebt. Gestern tat ich das noch, was erstmal ganz smart klingt. Also klingt erstmal so, oh Gott, gestern ja. Aber das ist auch eine total blöde Antwort, weil es scheint ja so, als sei dieser Tatort gerade erst entdeckt worden. Und da laufen, weil da laufen mindestens 3 ununiformierte Ermittler rum, die Zeugen verhören. Mhm. Also das ist ja klar, dass er gestern noch dachte, das Baby lebt noch, weil gestern war ja noch gar nicht. Das ist, als würde man so, was glauben Sie, lebt Einstein noch? 1920 hätte ich ja gesagt. So, ach nee.
Aber ich finde es voll cool, wenn man das so sagt. Und geht's dir gut? Gestern ging's mir noch gut. Also
Die Antwort ist gut. Also sie impliziert halt so, oh Gott, Hoffnung aufgegeben und so weiter. Mhm. Aber sie macht halt auch keinen Sinn.
Nee, das stimmt wohl.
Die Polizisten schließen einen Einbruch aus, weil die Alarmanlage nicht angesprungen ist. Damit schließt Sam seine erste Befragungsrunde ab und verschwindet mit geschäftigen Schritten in das Haus.
Mit dem Geräusch einer Türklingel cutten wir zurück zu Dean, der die Tür öffnet und 2 große Pizzen von einem Boten entgegennimmt. Einmal Käse und einmal mit allem. Dean bezahlt, schließt die Tür und schaut plötzlich in die irritierten, vorwurfsvollen Gesichter seiner Familie.
Ich dachte, wir gehen aus.
Das habe ich vergessen. Tut mir leid.
Klar. Ja, und was für eine Pizza-Auswahl, hä? Einmal nichts drauf und einmal alles drauf. Das heißt, im Mittel ist für jeden was dabei, aber eigentlich ist halt jeder unglücklich.
Ja, das stimmt. Oh nein.
Ich wollte eine mit Salami. Da ist Salami drauf. Aber auch Mayonnaise und Honig. Gut.
Wenn du es so sehen willst, für dich ist das Glas auch immer halb leer, oder?
Hier ist ein leeres Glas und hier ein Glas mit Apfelsaft, Milch und Fanta.
Oh Gott. Ich hätte gerne eine Fanta und da bekommst du alles. Da ist auch Fanta drin. Sie haben nicht gesagt, sie wollen nur Fanta. Ja.
Können sie sich ja raussuchen. Lassen ja. sie den Rest einfach liegen, den sie nicht wollen.
Oh Gott. Ich habe mal geschaut, was eine Pizza mit allem tatsächlich kostet. Und jetzt pass auf. Also hier in der örtlichen Pizzeria, ja. Eine 32-Zentimeter Pizza, Grundpreis 57. Also ich habe eine Pizza Margherita so. Und dann mit allem kostet 114 Euro.
Oh, also hast du echt einfach alle Zutaten zusammengerechnet. Alle. Das ist gut. Das ist die Art von Recherche, die ich liebe. Sehr gute Arbeit.
Und ich habe sie bestellt.
Das stark, 114.
Grandios. Aber man kann so eklige Sachen auf Pizzen tun, ne? Naja.
Oh Gott.
Ha. Ananas zum Beispiel. Außerdem, Pizza Margherita, habe ich mich gefragt, warum das so heißt. Also eigentlich habe ich einen Grundgedanke, warum heißt es hier Margherita und in England oder so Cheese Pizza?
Hier heißt es aber auch Margherita.
Ach, heißt es, okay. Gut, aber so, dann vielleicht in Amerika. Irgendwo heißt es Cheese Pizza. Ja. Mhm. Und es ist so, dass 1889 diese Pizza für die Königin Margherita zu Ehren gebacken bzw. erfunden worden ist. Also Pizza gibt es schon länger, schon vor Christi Geburt so, aber ja, eine Antwort habe ich nicht bekommen. Das
Leute, der Messias
sagen.
Ist geboren, Pizza Party.
Einmal mit allem und einmal mit Käse.
Aber ich hätte gerne eine ohne alles drauf. Tut mir leid, das wurde noch nicht erfunden.
Mist. Herrlich.
Okay, Königin Margherita, 1889. Mhm. Stark.
Während Lisa den Pizzacutter holt, macht der Folgencutter schon mal einen
Cut und wir springen wieder zu Sam. Der jüngere Winchester scheint den Tatort unter die Lupe genommen zu haben und hat jetzt Samuel an der Strippe. Scheinbar ist das hier der 4. in einer Reihe von tödlichen, alarmlosen Einbrüchen, in denen ein Baby spurlos verschwindet. Allerdings gibt es keine Anzeichen, dass etwas Übernatürliches seine Finger im Spiel hat. Sam überlegt deshalb, den Fall der Polizei zu überlassen.
Ja, und wie würde das genau aussehen? Du rufst Sam dann die Polizei an und sagst, Jungs, wir sind hier fertig, der Fall gehört euch. Und dieser, wer sind sie?
Ein Freund.
Ja.
Ja, gut, also die ermitteln ja schon, aber sie ist auch gut.
Naja.
Ist was für euch, Jungs. Samuel sieht das anders, vielleicht aber auch nur, damit er sich nicht weiter mit dem Laptop herumwärmen muss, den er gerade gewaltsam zuschlägt. Für Samuel ist klar, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Sam bezweifelt das nicht, aber nicht überall, wo etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, haben automatisch auch übernatürliche Wesen ihre Finger im Spiel. Und keine Monster, kein Job für Sam. Aber da widerspricht Samuel erneut.
Also entweder sind es Monster, die aus dem Baby Eintopf machen wollen, oder wir reden hier von einer ganzen Horde durchgeknallter Psychopathen, die die Babys klauen. So oder so, es bleibt ein Baby-Eintopf und das ist schrecklich.
Für mich ein Schnuff zu viel Baby-Eintopf in einem Satz.
Ja, Samuel ja auch. Samuel ja auch. Sam lacht in sich hinein, kommentiert die Sache aber nicht weiter.
Langweilig dich etwa? Musst du irgendwo hin?
Sam verneint, er hat schon verstanden. Egal ob Monster oder Psycho, er wird weitersuchen. Auch wenn beide Sams etwas verwundert darüber sind, dass Sam zweimal gesagt bekommen musste, dass Baby-Eintopf etwas Schlechtes ist. Und ich finde das einen sehr lustigen Austausch. Also Samuels langweilig dich etwa ist so lustig.
Ja, der ist so ein bisschen zu into der ganzen Geschichte da irgendwie. Ja, der nimmt das alles, glaube ich, ein bisschen sehr persönlich. Ich war selbst mal ein Baby, oh mein Gott.
Ich würde kein Eintopf sein wollen.
Ja.
Rette mich aus diesem Eintopf, Sam. Rette.
Wäh, wäh. Sam, ich brauch Milch. Oh
Gott. Das ist doch das Baby, das eben noch unterm Bett lag, war Samuel.
Oh Gott. Benjamin Button.
Krass, krass, krass. Samuel will also nochmal die Details durchgehen, um eine mögliche Spur zu finden, aber Sam kommt ihm zuvor. Er erblickt einen Aufsteller der Sicherheitsfirma, die die Alarmanlage bereitgestellt hat. Wäre es nicht ein irrer Zufall, weil alle Opfer die gleichen Systeme gehabt hätten?
Ja, und diese Sicherheitsfirma heißt Harper und genau so heißen auch Ellen und Charlie Harper in Two and a Half Men. Also ein kleiner Quink.
Nett, nett, eine Anspielung, sehr schön. Diese Chance, sich wieder vor einem Computer zu schwingen, freut Samuel natürlich gewaltig. Nicht. Genau, im Englischen sagt Samuel quasi sowas wie oben, also yay, endlich wieder ein Grund am Computer zu sein. Aber im Deutschen sagt er, dass er keinen Computer hat, was impliziert, dass er den Laptop jetzt kaputt gemacht hat.
Aber wir haben das ja auch eben so eindrücklich gesehen, dass er den Laptop kaputt gemacht hat irgendwie und sollen das vermitteln, dass er halt mit der Digitalisierung nicht klarkommt. Halt,
weißt du warum? Weil er tot war.
Ja, ja, ich weiß. Nein, das habe ich schon klar. Aber warum wird uns das so eindrücklich gezeigt? Also hätte der jetzt damit super umgehen können, hätte ich es nicht hinterfragt. Weil er hat ja auch so ein richtig altes Telefon, mit dem er da gerade mit Sam redet.
Ach so, ja, der hat quasi so ein Satellitentelefon.
Ja.
Aber gut, Dean ist jetzt auch nicht mega auf der Technik, also auf der Höhe der Technik. Sam vielleicht noch mit seinen Blackberries und so, aber.
Ja, ja.
Aber ich glaube, Jäger sind einfach von Prinzip her altmodisch.
Ja, wäre auch unpraktisch, mit so einer iWatch irgendwie durch die Gegend zu laufen.
Die rennen so irgendwie irgendeinem Wendigo hinterher oder so. Plötzlich stehen, ey, ich habe meine 10.000 Schritte.
Ja, dann kann ich halt nach Hause. Noch lustiger, wenn die Monster iWatches hätten, so der Wendigo.
Und deshalb sind die Geister so wütend, weil die nicht anziehen können. Die fällt immer wieder durch sie durch.
Scheiße, die war toll.
Und dann sehen die halt Sam und Dean mit ihren Smartwatches so, warum könnt ihr die tragen und ich nicht? Stimmt.
Oh Gott.
Und so tragen Smartwatch also zum übernatürlichen Problem bei.
Wir sollten Apple sabotieren. Genauso wenig freut es Dean, als er in die Garage kommt und Ben mit seiner Schrotflinte in der Hand am Kofferraum des Impalas findet. Schroff reißt er seinem Ziehsohn die Waffe aus der Hand und verstaut sie wieder in dem Wagen. Dann hält er Ben eine Standpauke. Niemals mehr soll der Junge den Kofferraum des Impalas öffnen. Ist das klar? Ben entschuldigt sich, aber trotzdem versteht er die Aufregung nicht. Es ist ja nicht so, als hätte Dean in seiner Kindheit nicht mit Waffen hantiert. Ben weiß, was abgeht. Etwas ist hinter der Familie her und dann wäre es nur vernünftig, wenn Dean dem Jungen beibringen würde, in seine Fußstapfen zu treten.
Ich will davon nichts mehr hören, okay?
Deans Wutausbruch lässt Ben auf einmal sehr kleinlaut werden. Eingeschüchtert geht der Junge ein paar Schritte zurück, entschuldigt sich wiederholt und geht dann mit dem gesenkten Kopf davon. Dean will etwas sagen, aber weiß nicht was.
Irgendwann später hat es sich Sam mit einer guten Akte am Ufer eines Flusses gemütlich gemacht, als er einen Anruf bekommt. Samuel ist der Sache mit der Sicherheitsfirma nachgegangen und wie sich herausstellt, hatte Sam mit seiner Vermutung recht. Alle Opfer hatten Systeme von Harper Kane Security und das ist noch nicht alles. Auf der Kundenliste der Firma steht eine weitere junge Familie, die ins Muster passt und noch nicht angegriffen wurde.
Ja, und Sam schmeißt einfach das Essen weg, als er zum Auto rennt und das... Also, er ist, glaube ich, einfach nicht im Dodge. Er schmeißt es ja demonstrativ weg. Und
ja,
es war
das
noch
stimmt.
Gut.
Keine Krümel, das war ein Verschwender. Na, er hätte es auch oben draufstellen, obwohl hätte er so oben draufstellen können.
Da hätten wenigstens die Möwen was von gehabt. Dean ist derweil immer noch in der Garage zugange, als dieser etwas angriffslustig zu ihm kommt. Ben hat sich scheinbar in seinem Zimmer verkrochen und kommt nicht mehr raus, angeblich weil Dean ihn angeschrien hat. Was war da los? Dean versucht die Sache herunterzuspielen, er hat nur etwas überreagiert, weil Ben an sein Werkzeug gegangen ist. Die Sache tut ihm sehr leid. Aber Lisa ist nicht blöd, sie weiß, dass Dean etwas bedrückt und deshalb verlangt sie echte Antworten. Nicht zuletzt, weil Deans Verhalten so langsam echt Auswirkungen auf die ganze Familie hat. Dean wird aggressiv, er versucht nur die Familie zu beschützen. Das Das bezweifelt Lisa ja auch gar nicht. Sie will nur wissen, wovor. Vor dem Umzug hieß es, dass ihre Verfolger tot sind. Dann kam der Umzug, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber statt ruhiger zu werden, ist Dean immer nur angespannter geworden. Dean erklärt, dass es nichts Konkretes ist, aber seit der Djinn-Attacke wartet er nur darauf, dass das nächste Monster erscheint, um da weiterzumachen, wo die Djinns aufgehört haben. Es ist offensichtlich, dass Dean diese Unsicherheit fertig macht, aber auch an Lisa geht dieses nicht spurlos vorbei. Sie ist an ein normales Leben gewöhnt. Eines, das die meiste Zeit einer Struktur folgt. Über kurz oder lang wird Lisa anfangen müssen zu arbeiten und Ben muss auch zur Schule.
Von wegen arbeiten, die gehört doch in die Küche.
Ja, was macht die sich denn hier vor?
Und der Ben, der soll gefälligst auf der Farm helfen.
Ja, die Arbeitserlaubnis unterschreibe ich nicht. Dean erklärt, dass er sich niemals verzeihen könnte, wenn die beiden etwas zustößt, aber auch wenn Lisa das absolut versteht, so muss Dean auch einsehen, dass sein Verhalten momentan die Situation echt nicht besser macht.
Ob er das einsieht, erfahren wir vielleicht in Sequenz Nummer 3. Eine unerwartete Wendung. Sam kommt in seinem schwarzen Dodge vor dem Haus der potenziellen nächsten Opfer zum Stehen. Mittlerweile ist es Nacht geworden. Die Nachbarschaft ist ruhig und auch im Haus sind alle Lichter gelöscht. Sam steigt aus, holt sich seine Ausrüstung aus dem Kofferraum und geht dann vorsichtig in Richtung Haus. Wie um es der Sicherheitsfirma unter die Nase zu reiben, knackt Sam die Vordertür und betritt das traute Heim.
Und jetzt halte ich fest, Raphael, weißt du, ich kann jetzt Türen knacken. Ist das nicht richtig stark? Also nicht jede Tür, das sage ich jetzt nur, damit die Leute sich sicherer fühlen. Aber ich kann jetzt Tür knacken. So krass.
Okay.
Ja. Wie ich das herausgefunden habe, bleibt ein Geheimnis.
Okay.
Wenn ihr irgendwas in den Medien hört, ich war's nicht. Mein Quatsch.
Ich weiß ja nicht, wie man alle Türen knackt. Also.
Ja, ich wollte es nur mal hier im Nebensatz fallen lassen, die Tatsache, dass ich jetzt Türen knacken kann.
Ich möchte
nur
sagen, ich habe mit der Ricky kaum was zu tun. Nur so.
Nee, aber wenn man sich mal aussperrt, das ist so gut. Du musst dann nicht 300, 400 Euro für den Schlüsseldienst zahlen.
Oder wenn dich mal ein anderer aussperrt oder so und du trotzdem in die Wohnung willst.
Ja. Wenn ich vermute, dass jemand vielleicht irgendwo hinter verschlossenen Türen
wenn ich mal, glaube ich,
einen
Schrei gehört habe.
Ja. Legitim.
Ja, stark. Ey,
ja.
Schön.
Ja.
Ja, nee, das ist cool.
Das ist wirklich cool.
Freue mich gerade auf dich in der Zeitung. Sam betritt das traute Heim, aber statt Glück allein findet er ein absolutes Blutbad vor. Der Vater hat es scheinbar nicht mal aus dem Sessel geschafft, bevor ihm die Kehle durchgeschnitten wurde und auch die Mutter ist nicht sonderlich weit gekommen.
Der ist doch gar nicht tot, der ist einfach nur faul.
Genau. Steh doch einmal aus diesem Sessel auf. Jemand anders hat es allerdings aus dem Wohnzimmer geschafft, wie die blutigen Fußabdrücke verraten, die von der Leiche der Mutter in die Küche führen. Sam nimmt leise die Fährte auf, allerdings nicht ohne alle Ecken auf mögliche Hinterhalte zu prüfen. Trotz aller Vorsicht platzt plötzlich ein Sicherheitsmann aus der Küche und schleudert Sam zu Boden. Der verliert dabei seine Schusswaffe, greift aber sofort zu seinem Messer. Gerade rechtzeitig. Als der Angreifer versucht, Sam zu packen, lässt der die Klinge sprechen und hinterlässt so eine üble zischende Wunde auf dem Arm des Sicherheitsmannes. Unter Schmerzen ergreift der Angreifer die Flucht, aber bevor Sam die Verfolgung aufnehmen kann, zieht ein Geräusch aus dem Nachbarraum seine Aufmerksamkeit auf sich. Statt den Mann zu verfolgen, schleicht Sam also in die Küche, bereit es mit allem aufzunehmen, was ihn dort erwartet. Lang ist es still, bis ein leises Klappern verrät, dass Sam nicht allein ist. Sam folgt dem Klappern in den Waschraum. Was auch immer diese Geräusche macht, es scheint sich unter dem Tisch zu verstecken. Langsam und mit gezogener Waffe greift Sam nach der Tischdecke. Wir sehen nicht, was Sam erblickt, als er die Tischdecke zur Seite zieht, aber seinem verdutzten Gesicht nachzuurteilen, hat er damit wohl nicht gerechnet. Was für eine merkwürdige Situation. In Battle Creek klingelt Deans Handy. Es ist Sam. Was auch immer er da unter dem Tisch gefunden hat, es übersteigt seine Fähigkeiten. Er braucht Dean, egal ob der im Ruhestand ist oder nicht. Genau, ich find's tatsächlich sehr cool, dass Dean gerade so sagt, ich bin draußen und ich bleibe draußen und währenddessen Salz am Fenster verteilt,
ja.
Das halt zeigt, Alter, du magst dir das einreden, aber du bist sowas von nicht draußen.
Er redet sich das nicht mehr ein, es ist so offensichtlich, dass du, als würde ich gerade eine rauchen und sagen, also ich rauche nicht mehr. So.
Ich habe aufgehört.
Ja.
Weil es wäre auch dumm. Zigaretten sind ungesund und alle nicht und alle Raucher auch. Das ist, da geht ja auch nur auf die Geldbeutel.
Genau das.
Sam hat das Gaspedal voll runtergerückt, wirft einen kurzen Blick in den Rückspiegel und macht dann klar, dass das hier keine Verhandlung ist. Ich bin ganz in deiner Nähe und werde jetzt vor deiner Tür fahren, wenn du mich nicht triffst.
Was ist das für eine Drohung so? Also ich werde durch deine Tür fahren, okay, aber ich werde bis vor deine Haustür fahren? Ist doch nicht schlimm. Wohin denn sonst?
Ja, die Drohung ist, glaube ich, dass er halt in das Familienleben reinplatzt.
Ja, ja. Aber ich finde das nicht. Also.
Entweder du triffst mich oder ich gehe nach Hause und koche mir ein richtig schönes Abendessen.
Ja.
Sam, nein, das würdest du nicht tun. Oh doch, ich habe schon eine tolle Idee. Eine Art Gratin?
Ja.
Dean wiederholt, dass er sich nicht vorstellen kann, was so wichtig sein sollte, dass Sam diese Drohung wirklich wahrmachen würde. Aber als Sam es ihm verrät, natürlich wieder ohne, dass wir es erfahren, legt sich ein schockierter Ausdruck über Deans Gesicht und einen Cut später rollt Deans hellbrauner Pickup auf einem abgelegenen Feld auf Sam zu. Für eine Begrüßung scheint keine Zeit. Mit beschäftigem Ton fragt Dean nur, wo es ist. Sam verweist auf den Rücksitz. Dean geht also zur Hintertür und schaut durchs Fenster hinein. Er sammelt sich kurz. Das hier wird ein ganz besonderer Fall. Willkommen auf der Babyparty. Richtig gehört. Das da mit großen Augen aus dem Auto zurückschaut, ist ein Baby.
Das glaube ich ja jetzt nicht, du.
Und, also doch mal.
Und es ist ein verdammt süßes Baby. Also das sieht schon richtig putzig aus.
Ist schon niedlich.
Ist schon zum Anbeißen. Ich kann das Monster verstehen. Das Ganze ändert alles. Ein paar Stunden später, in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages, steht Dean mit Lisa im halb ausgepackten Wohnzimmer und geht mit ihr nochmal durch, wie man eine Waffe korrekt bedient. Fast etwas genervt demonstriert Lisa also, wie man eine Waffe lädt und sichert und versichert Dean, dass sie natürlich auch darauf achten wird, die Fenster und die Türen zu salzen. Soll ja noch etwas schmecken, oder? Ja, aber schießen kann sie halt immer noch nicht. Also wäre es nicht cleverer, würde man Schießen üben. Steht so ein Einbrecher und dann entleert sie erstmal die Waffe und putzt die und der so, boah, krass.
Ja, irgendwie, zeig's mir bitte noch einmal, dann startet sie den PC, spielt eine Runde Call of Duty. Ich sag doch, ich kann's nicht.
Oh Gott, oder sie macht so ein Breakdance-Battle, legt sie so los. Wenn du ihn nicht mit Waffen schlagen kannst, dann hilft nur noch die Moves. Oh Gott. Dean zögert. Er weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, wirklich zu gehen. Aber Lisa besteht darauf. Es ist klar, dass Dean gehen will und dann sollte er das auch tun. Sam wird das schon hinkriegen.
Dean, nichts für ungut. Aber wenn du jetzt nicht endlich gehst, werde ich dich erschießen.
Wow.
Ich finde das gut. Ich fand das lustig.
Es ist halt den Humor, den man ihr ansieht. Ist okay. Es ist jetzt kein Brüller, aber es ist okay.
Die freut sich auch auf die neue Folge Sesamstraße.
So, die gucken auch jeden Sonntag da, oder? Die Schlagfertigkeit seiner Freundin scheint Dean etwas zu beruhigen. Er greift also seine Tasche. Bevor er Lisa einen Abschiedskuss gibt, macht er einen Kommentar über Lisas langweiligen Ex, der vielleicht die bessere Wahl gewesen wäre. Aber das will Lisa nicht hören. Sie will nur, dass Dean endlich verschwindet. Ja.
Nee, vorsichtiger ist.
Gut, das hab ich vielleicht jetzt ein bisschen interpretiert.
Dean, hau ab.
Sie will nur, dass Dean vorsichtig ist.
So, aber unabhängig davon, dass die Ricarda einen sehr anderen Abschied gesehen hat als ich, finde ich den Abschied ziemlich gut. Also, weil ich find's cool, dass Lisa quasi gar nicht auf Deans Kommentar zu ihrem Ex reagiert, außer mit pass auf dich auf. Das gibt so ein bisschen den Vibe, so die Vergangenheit ist mir egal, ich will nur, dass die Gegenwart so bleibt, wie sie ist. Also Dean macht so diesen, ach ja, komm, weißt du, mit dem Ex, der ist vielleicht nicht so handsome wie ich, der sieht nicht so toll aus wie ich, aber immerhin war der langweilig und du warst nicht in Lebensgefahr. Aber Lisa so, hey, ist mir doch egal, so Hauptsache, dir geht's gut und das finde ich toll. Gleichzeitig finde ich es auch sehr gut, dass Dean Lisa einen Kuss auf den Mund gibt und nicht auf die Stirn. Ich hatte irgendwie befürchtet, dass er quasi so auf die Stirn küsst, weil das so klischee-mäßig wäre, aber ich finde es sehr gut, dass sie es nicht tun, weil es hat so ein bisschen mehr was von, die kommunizieren auf einer Ebene. Ich weiß nicht, warum ich das anspreche, weil er küsst sie ja nicht auf die Stirn. Aber ich habe irgendwie so gedacht, ach, bitte küsst sie nicht auf die Stirn. Aber bitte nicht. Naja, auf jeden Fall, ich finde, die beiden sind schon gut zusammen.
Ja, da komme ich jetzt und sage, ne, das sehe ich absolut nicht, ne. Das finde ich ja echt nicht. Also auch mit dem, hier mit dem Typen, mit dem, oh ja, wärst du mal besser bei deinem Ex irgendwie geblieben. Klar, er sagt das nicht so aufmüpfig, aber das ist halt voll toxisch so. Keine Ahnung. Aber ja. Ich muss sagen, also ich finde, sie ist gut mit Dean, aber andersrum finde ich es halt nicht. So, weil er sagt immer, ja, oh, ich will nur das Beste für euch und ich will, dass ihr in Sicherheit seid, aber das, was halt rüberkommt, ist ein vernachlässigender und in Anführungsstrichen lügender Typ, der veranlasst, dass die alle paar Monate umziehen müssen und Waffen im Haus hat, wo auch Kinder sind und dann das Kind auch noch anschreit, weil das neugierig ist, anstatt einfach mit Ben ehrlich zu sein. Weil es wäre ja wirklich nicht verkehrt, dem zu sagen, hör mal, ne? Es ist für die Kindheitsentwicklung halt viel besser, als den, ohne dass er von was weiß, zu Bobby zu schleppen, dahin zu schleppen. Mhm. So, also ich finde auch, dass die beiden miteinander nicht so gut ist. Also wir haben sind jetzt zwei Folgen into Staffel 6 und wir haben zweimal schon reale Abschiede der beiden gesehen und einmal eine leere Drohung, dass er die für immer verlassen wird und dann hat er sich doch umentschieden. Also es ist halt auch komplett hier, das fickt ja voll deinen Kopf als Frau auch.
Mhm. Ja, das stimmt schon, hast schon recht. Dean ist ein Idiot. Sehr ja. Gut. Vielleicht wollte ich die Ricky nur triggern, damit sie sagt, dass Dean ein Idiot ist.
Ich mag Dean in der Folge tatsächlich nicht. Aber ich finde auch zum Beispiel, die beiden fungieren als Paargut, was in der Welt einer übernatürlichen Welt irgendwie so fungiert. Ne, wie halt, wenn die beiden Jäger wären, wäre das ein gutes Pärchen, wie die sich hier verhalten. Aber als Otto-Normalpaar verkacken die beiden halt voll auf aller Linie.
Ja,
so.
Das stimmt.
Naja. Die beiden tauschen noch kurze Abschiedsworte, bevor Dean seine Jacke greift und mit einem letzten Blick durch die Tür verschwindet. Lisa schaut durchs Fenster. Lisa schaut ihm nachdenklich hinterher. guter Sprung.
Das war wirklich beeindruckend. Ja, willkommen zu Sequenz Nummer 4. Die ist hoffentlich genauso beeindruckend. Sie heißt Väter wider Willen. Etwas außerhalb an einer abgelegenen Straße hat Sam bereits auf Dean gewartet. Wieder scheint nicht wirklich Zeit für eine Begrüßung, der Fall ist wohl dringlicher. Sam bringt Dean auf den aktuellen Stand über den mysteriösen Angreifer. Er war schnell und allergisch gegen Silber, so wie etwa jedes zweite Monster, mit dem die beiden es zu tun haben. Aber anders als jedes andere Monster entführt dieses hier Babys. Ja, und hier habe ich mich gefragt, ob diese fehlende Begrüßung zwischen den beiden so zeigen soll, dass es einfach total normal ist, als hätte Dean eben das Jägerleben nie verlassen. Also, weil man sagt ja auch nicht immer wieder Hallo, wenn man ins Büro kommt oder so, wenn man die Leute schon mal begrüßt hat. Und genauso ist auch hier irgendwie so, hey, so klar, wir haben uns die ganze Zeit schon gesehen. Das ist halt ganz normal.
Ja, also ich finde, ich muss kurz zum Büro, würde ich sagen. Ich finde, man muss sich lieber einmal mehr begrüßen, als nachher einmal zu wenig, finde ich. Also ich nick dann, also man muss nicht jedes Mal, hi, wie geht's dir, Maus, sagen, sondern so, dann wenigstens aber nochmal so nicken, so, hi, weißt du? Also finde ich wäre gut.
Nur so kleine Verhalten, nur so Büroetikette vielleicht. Vielleicht wenigstens nicken.
Hä? Ja,
Raphael.
So angebracht. Und zu der Folge finde ich, dass das halt so ein bisschen vermittelt, dass es hier strikt um den Job geht und nur sie jetzt als Team fungieren, um den Fall zu lösen und für das Baby, sage ich mal, dann quasi da zu sein. Weil würden die jetzt Smalltalk oder so halten, hätten sie halt mehr Gründe, weil Melancholie oder so aufkommt, langfristig doch miteinander wieder anzubandeln, sage ich mal. Mhm. Weil sie merken, dass sie halt auch als Jägerteam sich gegenseitig stärken und so. Also sie halten das einfach rein auf die professionelle Ebene, aber ich finde, nicken wäre drum gewesen. Aber
okay, das stimmt. Naja, was soll man sagen? Ich finde auf jeden Fall lustig, dass Sam Dean hier sagt, es reagierte panisch auf mein Silbermesser, statt es drehte durch, als ich mit dem Silbermesser schnitt. Weil ich hatte so, also mega Kopfkino, Sam sieht so das Messer, das Monster sieht es und schreit so wie Dean in Geldfieber. Ja. Einfach nur, weil er das Messer sieht. Oder es reagiert so wie Michael aus The Office, als hört das Tobi wieder das. Da, oh Gott, nein, Gott, bitte, nein.
Ey, das wäre so lustig, ne? Also generell, so ein Michael Scott in Supernatural wäre umwerfen. Aber das wäre so lustig. God damn, no! Das ist aber die beste Szene. No.
Please. Das wäre mega, wenn er auch so auf das immer besser reagiert hätte.
Aber ich habe eine professionelle Frage, die ist auch rein auf den Podcast bezogen jetzt. Warum hat Michael was gegen Tobi? Aber warum hast du den so? Es gibt auf einmal hast du den so Schlagabstand für 4 oder so.
Der hast du die ganze Zeit schon.
Aber am Anfang geht's noch. Also da gibt's keinen Punkt, wo man so denkt, so krass, wo ist es abgedriftet?
Ich glaube, weil es einfach mal lustig war, dass der den so hast, dann haben sie sich halt ein bisschen aufgedreht.
Ja, aber es gibt jetzt keinen, weil er auch mit seinem Kopf, ne?
Also der hasst den halt, weil der so ein Spielverderber ist. Ne? Immer wenn er was Lustiges vorhat, wie komm, wir machen uns jetzt mal unsere Schulwitze, kommt der halt zu Tobi und sagt, nee, das können wir nicht machen. Und ich überlege, ist das nachdem Holly da war?
Ja, ja.
Ist nicht so, dass quasi Holly gegen Tobi ausgetauscht wird?
Ja, ja.
Und das ist deshalb, du hast?
Ja. Also Holly kommt für Tobi, dann wird Holly versetzt und dann kommt Tobi wieder.
Ja, und deshalb hast du wahrscheinlich so.
Ja, aber vorher auch schon. Also ich finde es irgendwie komisch. Weil Tobi ist eigentlich netter, obwohl auch ein bisschen übergriffig, muss man sagen. Aber gut.
Ja.
Gut. Genug von der The Office Corner.
Gut. Genau. Zu schade, dass der einzige Zeuge in dem Fall neben ein bisschen Babybrabbel nicht sonderlich gesprächig ist. Dafür freut sich das Baby auf der Rückbank aber mit einem breiten Grinsen, als Dean in den Wagen einsteigt und es um seine Mithilfe bittet.
Ja, Fakten aus dem Buch. Hä? Wer hätte sich nicht drauf gefreut? Ricardos Buch Corner. Also, für die Dreharbeiten wurden scheinbar Zwillinge benutzt. Und das eine war wohl sehr kooperativ, wie dieses hier. Und das andere nicht so. Und das sehen wir ja gleich. Ja, und ich will nochmal sagen, ist ein sehr süßes Baby und es sind aber wohl Mädels gewesen und keine Jungs. Aber gut.
Oha.
Ja.
Krass. Wurde noch nie so belogen.
Nee.
Ja, ist lustig tatsächlich. Als Dean dreht sich ja so um, so wenn du irgendwas weißt, fühl dich frei, es zu sagen. Das Baby lacht ihn an.
Ja.
Aber was ich sehr doof finde, es pupst ja so, um den Witz zu unterstreichen.
Nee, das kommt gleich erst. Das kommt, hey, das ist mein Zitat der Woche. Hey.
Okay, auch gut. Sam wirft den Wagen an und mit dem Motor heult plötzlich auch ein Warnton im Auto auf. Dean ist nicht angeschnallt.
Bin ich im Kindergarten, ein Auto hat zu fahren und nicht zu nerven. Baby pupst. Das ist lustig, das nervt nicht.
Na gut. Das Baby auf der Rückbank protestiert mit einem kurzen Wein und einem lauten Pups. Kein Witz über die Jugend, bitte.
Sieht ganz so aus, als würden sich die Brüder für diesen Fall mit besonderer Ausrüstung eindecken müssen. Nicht mit dem typischen Jägerkram, sondern mit der Art Ausrüstung, die man im Supermarkt und in der Babyabteilung bekommt.
Hier muss ich kurz unterbrechen. Ja. Es ist, also, Dean sagt ja sowas, wir brauchen Ausrüstung für diesen Fall. Und Sam so, was, nein, ich hab doch Ausrüstung. Aber es ist doch ja wohl klar, dass der nicht meint, wir sollten uns Waffen kaufen.
Ja.
Also, naja. Es ist im Englischen ist auch komisch, weil Dean sagt irgendwie, wir brauchen ein Arsenal.
Mhm.
Und dann sagt er halt, ich hab ein Arsenal im Kofferraum. Aber es ist irgendwie lustig, dass Sam glaubt, dass die nämlich zutraut, eine Waffe zu besitzen.
Stimmt. Sam hätte ja auch eigentlich von der Haus, wo das Baby halt gewachsen ist, sag ich mal, was mitnehmen können.
Das gewachsen ist. Ja, weil, was mich total gewundert hat, den Kindersitz hat er mitgenommen.
Ja.
Aber an die Windeln zu denken oder so, nö.
Ja, also wenigstens Windeln. Gut, Babypuder jetzt nicht, aber egal. Da geht es jetzt also auch hin. Mit dem Baby sicher im Kindersitz des Einkaufswagens verstaut, führt Dean seinen Bruder durch die Gänge und greift hier und da nach Windeln, Feuchttüchern und Bordeaux's Badpasta. Also eine Babypuderpaste.
Ja.
Sam kann sich nicht entscheiden, ob er beeindruckt oder mitleidig sein soll, dass Dean sich so sehr auskennt. Dean erklärt, dass Lisa eine kleine Nichte hat und er deshalb schon ein bisschen Erfahrung hat. Eine Info, für die Sam nur ein belustigendes übrig hat.
Im Englischen finde ich das ganz lustig. Sam sagt, Dean, halt die Klappe. Sam, ich habe nur gesagt. Dean, ich habe nur halt die Klappe gesagt.
Das ist mega lustig.
Finde ich gut. Ist leider nicht so übersetzt worden, aber sehr gut.
Ja. Bevor die Schicheleien zwischen den beiden weitergehen können, meldet sich das Baby aus dem Kindersitz. Dean erkennt die Zeichen sofort. Ich würde sagen, wir haben 10 Sekunden. Dann fängt es an zu heulen. Aus irgendeinem Grund scheinen die Winchesters für diesen Fall geprobt zu haben. Während Dean zum Regal stürmt und sich mit armeweise Babyprodukten belädt, sprintet Sam mit den Wagen los zur Kasse. Oh, ich finde die Szene halt generell im Supermarkt mega lustig. Also klar, ist ja auch offensichtlich. Aber auch vor allem, weil wir uns früher immer gefragt haben, wie Winchesters in so orthonormalen Situationen aussehen würden. Und jetzt haben wir genau das. Also unsere Träume sind in Erfüllung gegangen. Und das finde ich so toll, dass man darauf eingegangen ist.
Ja, sehr nett, dass ihr unsere Wünsche beachtet habt.
Ja.
Ja, das stimmt. Die Szene an sich ist natürlich ganz nett. Was ich aber wirklich lustig finde, ist, dass sie halt wirklich irgendwie beide wissen, was zu tun ist, wenn das Baby anfängt zu weinen. Wir haben 10 Sekunden und plötzlich weiß Sam, okay, das heißt, ich muss zur Kasse stürmen. Und Dean, okay, ich lade mir die Hände voll. Das finde ich witzig.
Ja, vielleicht war es mit Bobby halt damals auch so.
Wir haben 10 Sekunden, dann fängt er an zu heulen.
Oh Gott. Trotz des Notfallplans schaffen die Winchesters nicht rechtzeitig aus dem Laden. Als wir sie das nächste Mal sehen, stehen sie an der Kasse, während das namenlose Baby den halben Laden zusammenschreit.
Dean, mach irgendwas. Die starren uns alle an, als wären wir Kinderschänder.
Tun sie halt aber einfach nicht so.
Doch, die schauen sie schon alle an.
Ja, aber nicht, als wären sie Kinderschänder.
Kinderschänder. Ja, gut.
Aber auch Dean ist mit seinem Latein am Ende. Er vermutet, dass eine volle Windel der Grund für das Geschrei sein könnte, aber so richtig darauf vorbereitet, eine Windel zu wechseln, ist keiner der beiden Brüder. Dean nimmt das Kind also aus dem Sitz und dreht es planlos in den Händen. Irgendwann stimmt er einfach in das Geflänne mit ein, vielleicht um sich selbst in das Baby hereinzuversetzen, vielleicht aber auch nur, weil ihm zum Heulen zumute ist.
Ja, und also ich raff das nicht. Was macht Dean da? Dann nimmt er das Baby hoch und dreht das auf den Kopf und dann heult er ihm ins Gesicht.
Ja, aber also, das ist doch voll lustig, weil das zeigt so die Überforderung, weil er alles probiert. Hey,
aber er weiß doch, was denn jetzt der macht.
Ja, aber was willst du dich denn jetzt?
Windeln halten? Gewechselt?
Mitten im Laden, ja?
Sie haben ja ein Badezimmer
das
und so.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Raff.
Also ich weiß nicht. Und warum hebt er es denn dann hoch und dann dreht er es auf den Kopf?
Ja, mein Gott.
Wenn man das ins Wasser taucht und es nach oben steigt, dann ist es voll.
Das ist wie, wenn man testet, ob die Eier roh sind, wenn man die so dreht. Weißt
genau,
du?
Genau.
Dann
genau.
Dreht man so das Baby.
Nein. Und wenn man dann einmal Stopp drückt und sich dann weiterdreht, dann war die Windel voll. So, was ich hier noch sehr lustig finde, ist, wie Sam dem Baby zuwinkt, als Dean es heraushebt.
Ja.
Also das fühlt sich fast so an, als wäre das irgendwie eine Jared-Reaktion, die mit aufgenommen wurde.
Ja.
Weil zu Sam passt das eigentlich nicht in der
Doch,
Situation.
Doch, das finde ich schon.
Aber er winkt einfach so, hey, und dann guckt das Baby nicht und Sam so, ah, shit.
Ja, das ist das Lustigste, weil er seufzt dann noch so und so von wegen, oh, ich habe alles getan, was ich konnte.
Ganz schön anstrengend. Mach dir erstmal ein Bier auf, setz dich auf irgendeinen Sessel.
Genau. Vater sein ist so anstrengend.
Dean, wann ist eigentlich das Essen fertig?
Genau. Auf einmal so eine Reality-Show und dann so, wissen Sie, damals im Supermarkt. Naja. Irgendwann erbarmt sich eine freundliche, aussehende Frau mittlerem Alters und eilt den beiden zur Hilfe. Sie redet freundlich auf das Kind ein und fragt dann nach seinem Namen. Wie aus der Pistole geschossen, antworten die Brüder gleichzeitig.
Johnny.
Schließlich einigen sich die beiden auf Bobby John.
Ja, und versuchen die Brüder da das Baby etwa nach ihren Vätern zu benennen? Hä?
Ja, tun sie.
Also da Bobby, nur Dean sieht Bobby eher als sein Vater, Sam eher John.
Obwohl Bobby Dean so enttäuscht war von Bobby jetzt zuletzt.
Aber er war halt väterlich besorgt um ihn immerhin.
Ja, naja. Die Frau, offenbar vertraut mit Kindern, bietet sich an, mal nach dem Kind zu sehen. Ein Angebot, dass sie Dean nicht zweimal machen muss. Kaum hält die Frau das Kind in ihren Armen, hört es auf zu weinen.
Es ist sehr lustig, wie Dean so im Laden rumguckt, so, hä? Leute, Sie hat gefragt, aber okay. So, diese Frau, die merkwürdigerweise keinen Namen hat, wie irgendwie niemand in dieser Folge, was ich sehr störend finde. Aber diese Supermarktfrau wird gespielt von BJ Harrison. Und die hat nicht wirklich große Rollen, aber eine dieser Schauspielerinnen, von der man weiß, dass man sie schon mal gesehen hat, finde ich. Also ist jetzt nicht so, daher kenne ich die, aber so, ich habe die schon mal gesehen.
Ja, stimmt. Auslöser für das Ganze ist wohl tatsächlich eine volle Windel und wie es der Zufall will, hat die hilfsbereite Dame in ihrem Leben schon die ein oder andere millionste Windel gewechselt. Und wenn die beiden nichts dagegen hätten, dann würde sie jetzt auch hier bei Bobby John einfach übernehmen. Die beiden Väter sehen nämlich ganz schön erschöpft aus.
Dean fällt offensichtlich ein Stein vom Herzen. Nervös lachend lässt er seinen Blick durch die wartenden Gäste schweifen, fast als würde er sagen wollen, dass die Sache endlich überstanden ist. Bis er aus den Augenwinkeln plötzlich einen Blick auf einen Kameramonitor erhascht. Die Kamera filmt die Kasse, sie zeigt Sam, Dean, Bobby John, die Frau, aber etwas ist anders. Die Augen der Frau funkeln in einem übernatürlichen Weiß.
Scheiße.
Dean versucht, die Situation ruhig zu lösen, meint, die beiden kämen schon klar. Aber als die Frau weiterhin darauf besteht, zu helfen, wird er dezent direkter.
Gib mir das Baby zurück, bevor ich dir den Hals durchschneide.
Und ich finde Sams Reaktion einfach umwerfend lustig. Der sagt so ein schockiertes Dean. Und ich finde, das ist lustig, weil, also wenn er das jetzt wortwörtlich nehmen würde, wenn jetzt Sam wirklich vermuten würde, dass Dean da jetzt einfach einer Frau, einer wildfremden Frau droht, die Kehle durchzuschneiden, ist halt Dean schrecklich unangebracht. Also, die eigentlich richtige Reaktion wäre, Waffe rauszuholen, die niederzuschießen. So, aber auf der anderen Seite ist es halt auch total übertrieben, weil er Dean scheinbar zutraut, einfach tatsächlich einer wildfremden Frau zu drohen.
Ja.
So, und ich, weil es so ein total bescheuertes Mittelding ist, finde ich das umwerfend lustig. Dean! So, als hätte er ja irgendwas Beleidigendes gesagt, weißt du? Also, sie sind heute aber besonders hässlich. Und Sam dreht sich um. Dean! Ich schneide dir die Kehle durch. Einen kurzen Moment überraschten Schweigens, in dem Dean Sam auf den Kamerabildschirm verweist und dann geht alles ganz schnell. Die Formwandlerin umklammert das Baby fester und ergreift dann die Flucht. Dean nimmt sofort die Verfolgung auf und bekommt die Frau auch zu fassen, reißt dabei aber nur die oberste Hautschicht ab. Für einen kurzen Moment ist Dean vor Ekel und die umstehenden Kunden vor Schock gelähmt. Die Zeit nutzt die Frau, um zur Tür zu stürmen, hat die Rechnung dabei aber ohne Sam gemacht, der ihr den Weg abschneidet und ihr das Baby aus dem Arm reißt. Jetzt macht Sam auf dem Absatz kehrt und stürmt mit dem Baby davon. Die Formwandlerin will die Verfolgung aufnehmen, aber da kommt Dean angestürmt und reißt sie zu Boden. Es folgt ein kleines Handgemenge, in dem Dean ein silbernes Messer zieht.
God damn, no! No!
Bevor der Winchester allerdings sein Versprechen von eben über den durchgeschnittenen Hals wahrmachen kann, zehrt ihn ein Ladenmitarbeiter von der um Hilfe rufenden Frau. Dean sieht ein, dass die Situation schlecht für ihn aussieht, also steckt er das Messer weg und ergreift dann seinerseits die Flucht. Ja, und dieser Typ, der sie da wegzehrt, der Supermarktmitarbeiter, auch wieder kein nennenswerter Schauspieler eigentlich, Ryan Jefferson Booth. Der spielt wohl in iZombie den Dino für 11 Episoden. Ich weiß nicht mehr, wer das ist, aber hey. Aber was ich sehr lustig finde, ist seine Instagram-Biografie. Da schreibt er nämlich Dino on iZombie, King on the Flash, Yorkie on Arrow, Racist Thug on Peacemaker and Number One in Your Heart.
Aww.
Das finde ich lustig.
Ja.
Auf dem Parkplatz springt Dean in den Dodge und die Two and a Half Man rasen mit quietschenden Reifen davon. Die Formwandlerin, die gerade aus dem Laden gestürmt kommt, lassen sie im Staub zurück. Dabei erhascht die Frau aber immerhin einen Blick auf ihr Nummernschild. Auf der Straße, Sam am Steuer, Dean auf der Rückbank mit dem Baby, versuchen die Winchesters zu verstehen, was gerade passiert ist. Was wollen Formwandler mit einem Baby? Wie haben die Formwandler das Baby gefunden? Und wer konstruiert so komplizierte Kindersätze, verdammt? Mit Sicherheit können sie keine dieser Fragen beantworten. Deshalb schlägt Dean vor, erst einmal unterzutauchen, um Zeit zum Nachdenken zu haben.
Irgendwo anders erkundigt sich gerade ein Polizist über Funk nach Sams Nummernschild. Naja, es ist nicht wirklich ein Polizist, der sitzt nämlich mit durchtrennter Kehle auf dem Beifahrersitz. Es ist nur ein Wesen, das sich dessen Form geliehen hat.
Ja, hier habe ich zum ersten Mal überlegt, vielleicht ist das so ein gutes Beispiel dafür, warum ich die Folge nicht mag. Weil das fühlt sich irgendwie so vorgekaut an, diese Situation. Also, ich verstehe schon gar nicht richtig, warum wir diese Szene überhaupt brauchen. Also, warum ist das jetzt nötig, dass der Polizist nach dem Nummernschild fragt. Aber selbst wenn man da sagt, das ist okay, der Formwandler besorgt die Informationen. Ich finde auch, selbst dann ist die Situation noch so vorgekaut. Also wir sehen den Polizisten, dann sehen wir den toten Polizisten und dann sehen wir auch noch die Haut. So, das ist so, ja, okay.
Mhm.
Ich habe kapiert, der Formwandler hat die Gestalt gewechselt, ist jetzt der Polizist. Aber das fühlt sich so, ist ja auch keine lange
Sequenz, aber
das fühlt sich so, puh. Ja, aber das ist das Komische. So manche Sachen hier in der Folge, da achten die voll darauf, dass das mega klar ist, ne? Und hier, und der Polizist fragt das nach. Wobei ich auch nicht verstehe, warum das Nummernschild von Sam dem Polizisten hilft, die in einem Motel aufzuspüren. Aber egal. Es fühlt sich so unnötig lang an irgendwie dafür, dass es halt eigentlich keine Info beinhaltet.
Mhm.
Wer weiß. Die Winchesters haben sich ganz traditionell dafür entschieden, in einem Motel unterzutauchen. Ganz untraditionell verbringen sie ihre Zeit aber nicht mit Waffen, sondern mit Hinternputzen.
Das ist sowas wie das Entschärfen einer unbekannten Sprengladung aus Kacke.
Dean schlägt sich wieder mal überraschend gut. Die Windelbombe ist schnell entschärft und mit etwas gesummtem Smoke on the Water schläft sogar das Baby. No. Diesmal ist Sams tatsächlich voller Bewunderung. Dean hat sich ja tatsächlich so sowas wie einen potenziellen Vater entwickelt. Naja, Dean war im letzten Jahr ja auch irgendwie dazu gezwungen, ein Vater zu sein, für Ben. Und jetzt fühlt es sich tatsächlich fast so an, als wäre es ein Vater. Immer wenn ihm dieser Gedanke kommt, muss er an ihre Kindheit denken, wie sie aufgewachsen sind. Deshalb hat er sich vorgenommen, die Sache besser zu machen als John.
Ja, und ich finde, gezwungen klingt so richtig hart, aber er sagt das ja tatsächlich irgendwie, dass er sich das nicht ausgesucht hat. Mhm. Aber Bruder, doch, hast du so.
Ja, ja. Aber,
das so, als würde er Mitleid ja haben wollen Folge, hier gerade.
Ja, er hat das, und ich das weiß ich nicht, aber er hat es in der letzten Folge auch schon gesagt, dass es so, also so als sei das Sams Schuld, diese Situation. Mhm. Ja, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass Dean halt befürchtet, irgendwann passiert was Schlimmes. Und er möchte nicht dafür verantwortlich sein. Und deshalb sagt er halt, es ist ja eigentlich, eigentlich Sams Schuld. Eigentlich war ich das gar nicht.
Ja.
Als Dean ein Glas Whisky in die Lippen setzt und in einem Schluck leert, fühlt es sich fast so an, als würde Dean bereuen, das alles gesagt zu haben. Aber anstatt das Thema fallen zu lassen, greift Sam Deans Worte noch nach kurzem Zögern wieder auf. Ist sich Dean wirklich sicher, dass er Ben so anders erzieht, als John es mit ihnen gemacht hatte? Hat Dean nicht gerade erst die ganze Familie entwurzelt und ist mit ihnen umgezogen? Und hat er sie nicht gerade erst unter Hausarrest gestellt? Wie lange soll das noch so weitergehen? John hat auch immer gesagt, dass es nur vorübergehend wäre. 22 Jahre lang. Und dann ist er gestorben.
Period.
Ja, wie du gesagt hast. Ich verstehe das. Du willst auf sie aufpassen. Das ist toll. Nur wie willst du das anstellen, ohne so zu werden wie Dad?
Boah. Ja, danke, Sam.
Diesmal sind sich beide Brüder wortlos einig, dass Sam zu viel gesagt hat. Also versteckt sich Sam schnell wieder in den Akten, über denen er eben noch gebrütet hatte, und stolpert über etwas, das er bislang übersehen hatte. Bei einem der Einbrüche starben überhaupt nicht beide Elternteile. Die Mutter wurde ermordet und das Kind entführt, das stimmt, aber der Vater der Kinder lebt zu der Zeit überhaupt nicht mehr mit den beiden zusammen. Er lebt also noch.
Ja, und die Straße, in der diese Familie wohnt, hieß Elm Street. Lustig.
Ha, das klingt ja wie eine American Nightmare, American Dream. Stark. Toll. Schön, dass wir diesen Moment teilen konnten.
Ja.
Klingt ganz wie eine Spur, aber bevor die beiden dieser nachgehen können, meldet sich das Baby aus der Krippe zu Wort. Sieht ganz so aus, als müsste einer der beiden hierbleiben. Missmutig meldet sich Daddy Dean freiwillig. Er hat immerhin ein Händchen für Kinder. Und für dieses Kind hat er explizit ein Händchen voll Whisky. Während Sam nämlich aufbricht, um den Vater zu verhören, tunkt Dean seinen Zeigefinger in den Whisky und hält ihn dann dem Baby hin. Das Baby beginnt zu nuckeln und wird sofort still.
Das ist gut, hä?
Ja, hoffentlich ist genauso gut auch die nächste Sequenz. Sequenz Nummer 5. Diese Zeit, in der man sein Baby gar nicht mehr wiedererkennt.
Während Dean also fleißig am frühkindlichen Alkoholismus arbeitet, hat Sam Jimmy's Custom aufgesucht, um mit dem Vater eines der vermissten Kinder zu sprechen. Dem fällt es immer noch schwer, die ganze Sache zu glauben. Dabei tut ihm das Baby fast mehr leid als seine Ex-Frau. Sie mag tot sein, aber immerhin weiß man, was mit ihr passiert ist. Ich will kurz eine Sache sagen, wegen diesem Alkoholismus-Vorwurf. Quatsch, kein Vorwurf. Aber Alkoholschiller waren tatsächlich ein Ding. Also ich habe das auch schon öfter gehört tatsächlich, dass das helfen soll. Und es ist auch so, dass es hilft. Und bevor man das jetzt so verurteilt, muss man sagen, da sind sehr vielen Kindermedikamenten, vor allem in pflanzlichen und homöopathischen, auch Alkohol drin ist.
Ich möchte klarstellen, homöopathische Mittel sind keine Medikamente.
Ja, nee, finde ich auch nicht. Aber genau, vor allem so auch bei pflanzlichen, so mit Baldrian und so.
Ich fühle mich immer gut danach. Ich habe nur Hustensaft getrunken. ja, dieser Mann da, wieder Ex-Mann, wieder keinen Namen, weil warum auch. Der wird gespielt von Kirby Morrow, der ein Schauspieler, der über 200 IMDb-Credits hat, vor allem viel Voice-Acting gemacht hat, also richtig viel Voice-Acting. Ich glaube, wenn man in Amerika aufgewachsen ist und irgendwie Animes geguckt hat oder so als Kind, kennt man den, seine Stimme, weil der hat alles gesprochen. Naja, auf jeden Fall ist der aber im November 2020 verstorben.
Oh.
Als Schauspieler kennt man ihn hauptsächlich wahrscheinlich aus Stargate Atlantis. Da spielt er nämlich Captain Kleinman in 8 Episoden.
Okay. Kleinman.
Oder Cleanman.
Die Frage, wenn die Deutschen, wenn die Amerikaner uns so immer diese deutschen Namen nutzen, wissen die überhaupt, was das bedeutet? Wissen die, was Kleinman heißt? Wahrscheinlich ja nicht. Oder Fischer.
Manche
wissen
vielleicht.
Wissen die wahrscheinlich auch nicht. Müller wissen die nicht.
Also Fischer wissen sie wahrscheinlich schon.
Da wird ja anders geschrieben.
Das ist halt das Gleiche im Englischen.
Ja, aber wird ja anders geschrieben.
Ja, das stimmt.
Die ganze Sache ist ein totales Versagen der Polizei, wenn man ihn fragt. Aber hey, dafür ist Sam ja jetzt hier und er hat ein paar Fragen mitgebracht. Allen voran die Frage nach der Beziehung zwischen dem Mechaniker hier und der toten Frau. Scheinbar hat der Mann die Scheidung eingereicht.
Ja, und hier, Ricky hat es, glaube ich, schon mal gesagt, aber es ist schon irgendwie übel, dass die Winchesters immer als Polizisten auftauchen und den Angehörigen dann Hoffnung auf Lösung machen, nur um dann wieder spurlos zu verschwinden.
Ja, richtig, assi.
Also, die Situation ist halt immer, und hier ist mir halt irgendwie bewusst aufgefallen, ich weiß nicht genau warum, aber das sind halt Leute, die wirklich um Angehörige trauen. Er jetzt nicht unbedingt so mega krass. Und dann kommen die dahin, hey, wir sind vor der Polizei, wir lösen den Fall. Und die so voll, ah, die Polizei ist wieder da und dann bekommt einfach nichts mehr.
Dann ist doch klar, dass die Leute irgendwie einen schlechten Eindruck von der vom FBI oder so haben auch, wenn die immer diese leeren Versprechen machen.
So ist das. Das ist das schon.
Ja. Grund für die Scheidung war, dass er sie beim Cheaten erwischt hat, beziehungsweise bei einer ziemlich prekären Lüge. Seine Frau wurde eines Tages schwanger, obwohl die beiden schon eine Weile nicht miteinander geschlafen hatten, und als er die Sache zur Sprache gebracht hat, hatte sie auch noch die Nerven zu behaupten, dass es sein Kind wäre. Angeblich hatten die beiden eine romantische Nacht miteinander verbracht, als er früher als gedacht von einer Reise zurückkam, aber das stimmt einfach nicht. Der Mann war beim Softballturnier die ganze Zeit. Er weiß nicht, wer der Vater ist, aber er ist sicher, dass er es nicht ist.
So, hier wieder. Also, erstmal beim Notizenschreiben für diese Episode habe ich mich richtig schwer getan. Und es kann daran liegen, dass ich das quasi am letzten Urlaubswochenende gemacht habe und ich deshalb vielleicht einfach genervt war. Aber ich habe auch das Gefühl, so, ich bin einfach nie so reingekommen. Die Folge hat mich nie abgeholt. Und hier war jetzt meine Vermutung, dass es vielleicht daran liegt, dass die Folge an sich sehr gut zusammenhängt. Also alles folgt aufeinander, das macht schon Sinn. Aber an sich ist auch alles irgendwie zusammenhanglos. Also die Geschichte selber ist schlüssig, aber die Teile, aus denen die Geschichte besteht, haben keinen direkten Zusammenhang. Also die ist irgendwie so ein Anti-Mystery. Es ist nie, dass wir quasi von einer Szene auf die nächste schließen können oder so. Weil hier zum Beispiel, dieses Baby, das Sam und Dean da jetzt haben, ist ja auf jeden Fall nicht das Baby dieses Mannes, mit dem sie da reden. Aber irgendwie macht es das Gefühl, als würden die zusammenhängen. Aber das ist einfach irgendein anderer Typ.
Aber das hatte ich gar nicht im Gefühl. Also ich habe kein einziges Mal gedacht, oh, das ist, uns wird vermittelt, dass das Baby ja dem Mann gehört. Nee, das ist lediglich eine Spur.
Ja, das stimmt. Aber das ist da, genau. Es ist einfach nur eine andere Spur und das macht auch Sinn. Also sie erklären das auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, er sei der Vater. Das ist voll klar, dass er es nicht ist. Aber nach meinem Gefühl, für eine runde Folge sollte er das irgendwie sein, weil ansonsten ist das einfach ein anderer Typ. Weißt du, also es ist jetzt blöd, in dieser Situation das rüberzubringen, aber dadurch, dass das eben nicht der Vater ist, das symbolisiert für mich oder steht da für mich für diese Unverbundenheit der Folge. Das ist einfach nur ein anderer Teil. Das hat gar nichts mit dem Rest zu tun.
Ja.
Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil da kann man hier jetzt auch viele Löcher reinmachen, weil dann könnten die dem ja auch einfach das Kind bringen. Aber ich meine, das ist einfach so, keine Ahnung.
Aber wer weiß, vielleicht ist er doch der Vater des Kindes, was die gerade in Obhut haben. Und er hat die Frau geschwängert, als er beim Softballteam war.
Oh Gott. Oha. Das ist es.
Die sollten mal alle zu Brit gehen und das irgendwie klären. Und dann so mit der Schattenwand.
Nicht so.
Nach den Schwangerschaftstests sind sie zu 99,9% nicht der Vater. Und dann rastet irgendjemand vollkommen aus. Was?
Und dann kommt daraus, woo, yeah, woo.
Ja. Ah, wir brauchen wieder Talkshows.
Dean gönnt sich derweil auf Wolke 7 eine Auszeit vom stressigen Vatersein. Das Motel hat Magic Fingers, die Dean gerade ruhig in den Schlaf rütteln. Aber kurz bevor er ins Reich der Träume abgleiten kann, reißt ihn ein lautspritzendes Platzen aus dem Kinderbett aus seinem Schlummer. Genau, Magic Fingers sind nämlich die Massagefunktion von manchen Motelbetten da. Das wurde schon mal etabliert. In welcher Folge wurde das etabliert, als er in seinem Hotelzimmer eingesperrt war? Ja, aber wann war das erste Mal?
Oh, das erste Mal weiß ich nicht mehr.
Ich weiß, dass es öfter vorkam.
Ja, ja.
Als er nicht aus dem Motelzimmer raus konnte.
Da haben wir doch noch gesagt, dass Sam den irgendwie unterstellt, dass der voll süchtig ist und diese Magic Fingers und so. Das war richtig lustig. Das war als der, das war die Hasenpfoten-Folge, glaube ich.
Ah ja, nee. Nein.
Aber warum durfte der denn nicht raus?
War das vielleicht nach der Bank?
War das vielleicht Haut?
Nee, ich glaube, das war nachdem der Shapeshifter, der Formwandler in der Bank war. Und die alle dachten, dass Dean der Einbrecher gewesen wäre oder so.
Ja, möglich. Irgendwas mit, ja.
Hey, was auch immer, ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist das ein Inside-Gag halt. Das Kind schreit noch, aber die ganze Wand über der Krippe ist mit einer blutigen, schleimigen Masse bedeckt. Dean springt sofort auf, um zu sehen, was los ist, als sein Telefon klingelt. Dean nimmt ab. Es ist Sam. Während sich Dean langsam der Krippe nähert, berichtet sein Bruder von seinem Gespräch mit dem vermeintlichen Vater und seiner aktuellen Theorie. Der Formwandler ist so an diesen Kindern interessiert, weil es seine eigenen sind. Ein Blick in die vollgeschleimte Krippe scheint diese Hypothese zu bestätigen. Das Kind, das dort jetzt schreiend liegt, sieht nicht mehr aus wie das, das Dean eben noch dort hineingelegt hat. Es sieht jetzt genauso aus wie das Baby von der Windelverpackung, nur deutlich schleimiger. An der Sache mit der Schleimigkeit kann Dean etwas ändern, an der plötzlichen Formwandlung allerdings nicht. Er wäscht das Baby also und packt es gerade in eine neue Windel, als es an der Tür klopft. Wie um zu beweisen, dass es immer noch das gleiche Kind ist, hat das Baby scheinbar die gesamte Reinigung durchgeflennt und so den Hotelmanager auf den Plan gerufen. Der steht gerade vor der geschlossenen Tür und er bittet Einlass, um den Beschwerden der anderen Gäste nachzukommen. Dean weist ihn ab, mit der Ausrede gerade aus der Dusche zu kommen, aber irgendwie scheint der Typ vor der Tür eine andere Sprache zu sprechen. Er muss verstanden haben, dass Dean ihm angeboten hat, bei ihm zu duschen, denn statt wegzugehen, beginnt der angebliche Manager jetzt an der Klinke zu drehen und an der Türe zu rütteln. Das ist verdächtig genug, dass Dean das Baby in die Krippe legt und sich mit einem Silbermesser neben der Tür auf die Lauer legt. Sekunden später wird die Tür aufgeschlossen und ein Mann in Polizeiuniform betritt das Zimmer. Dean nutzt das Überraschungsmoment, um anzugreifen, aber sonderlich erfolgreich ist er nicht. Zum Glück, denn so hat der Formwandler noch Zeit zu erklären, dass ein Kind bei seinem Vater sein sollte.
Um ehrlich zu sein, das Kind sieht ihn aber gar nicht ähnlich.
Dean feiert sich kurz für diesen fantastischen Witz, bevor ihm ein ominöser Kommentar des Formenwandlers über unseren Vater aus der Bahn wirft. Viel Zeit für die Verwunderung bleibt nicht, denn jetzt ist es der Wandlerkorb, der zum Angriff übergeht. Dean landet zwar einen guten Treffer mit dem Messer, schafft es aber nicht, das Monster zu überwältigen. Stattdessen landet er unsanft in einer Zimmerecke und muss dann mit ansehen, wie sich die Kreatur der Krippe nähert. Bevor sich Dean wieder aufrichten kann, erscheint plötzlich Sam auf der Bildfläche und jagt dem Formenwandler von hinten eine einzelne Kugel durchs Herz. Der Eindringling fällt tot zu Boden, das Baby beginnt wieder zu schreien und Sam und Dean können ihre Kaution vergessen.
Ich habe eine Frage. Warum denkst du, hat er sich nicht umgewandelt? Warum ist er immer noch der Cop? Soll das vielleicht einfach so sagen, so okay, wenn es um das Leben der eigenen Kinder geht, vergisst man Sachen? Oder? Also der hätte sich ja wirklich...
Was? Warum sollte...
Ja, warum ist er immer noch ein Cop? Der gleiche wie aus dem Wagen.
Warum nicht?
Na, weil er hätte sich doch wirklich als Hotelmanager oder als Page oder so verkleiden können.
Aber ist ja egal, oder?
Na, ich weiß nicht.
Also er musste ja... Also wir wissen ja, für normale Formwandler ist dieses... Wechseln der Haut ja auch schmerzhaft.
Er kann sich ja umziehen. Er musste ja jetzt nicht. Das Gesicht ist ja egal, aber er hätte ja wenigstens.
Naja, aber
was
man
draus
hat Autorität als Cop. Also wahrscheinlich wird er weniger gestört bei dem, was er tut. Wenn
aber
er halt
warum sagt er, wenn er vor der Tür steht, ich bin der Hotelmanager und wenn er reinkommt, ist er ein Cop? So.
Ja, gut. Vielleicht hat er die Form gewandelt. Als er das gesagt hat, war er noch der Hotelmanager, hat er schnell die Form gewandelt.
Naja.
So, hier ist der Hotelmanager. Wirklich? Ja, ja. Und plötzlich hört man einfach nur schreien vor der Tür. Eine andere Stimme. Ich bin der Hotelmanager. So was möglich. Ja, wer weiß. Damit kommen wir zu Sequenz Nummer 6. Komm zu Papi.
Mit dem Baby wieder auf dem Rücksitz und dem toten Kopf wahrscheinlich immer noch im Motelzimmer haben die Winchesters in Sams Wagen die Fliege gemacht. Auf der Fahrt gibt es einiges zu besprechen, allen voran die Genialität des Formwandlerplans. Vermutlich hat er sich als Mitarbeiter der Sicherheitsfirma ausgegeben, um die Familien auszukundschaften. Wenn der Vater dann für eine längere Zeit aus dem Haus war, hat er sich dessen Aussehen geborgt und ist dann, nun ja, Vater geworden. Soweit so gut, aber irgendwie ist den beiden neu, dass Formwandlers überhaupt Babys bekommen. Bislang schien es immer so zu sein, als würden sie als eine Art X-Men in normalen Familien geboren werden, aber das war scheinbar ein Denkfehler. Man lernt eben nie aus.
Genau, ich finde es irgendwie komisch, dass wir nicht sehen, was mit dieser Leiche passiert. Also das ist auch sowas, vielleicht stört mich das an der Folge. Ich habe dir angekündigt, ich habe viel darüber überlegt, was mich an dieser Folge stört. Aber vielleicht ist es, dass wir mega ausführlich sehen, wie der Formwandler sich das Nummernschild merkt, Polizist wird und dann das Nummernschild abfragt, aber wir sehen nicht, was mit der Leiche passiert.
So die ganze Laufbahn dieses Cops, so wie er auf der Academy ist. Und so.
Ja, genau. Den ganzen Weg dahin, wie er im Stau steht, als er versucht, zum Hotel zu kommen.
Die Scheidung, alles. Das misslungene Kinderglück. Oh Gott.
Oh Gott. Tragische Geschichte.
Mich stört's nicht.
Das ist das erste Babymonster meines Lebens.
Ah, da muss Dean widersprechen. Unabhängig vom Vater ist das Kind auf dem Rücksitz immer noch ein Baby. Es hat sich ja eben nicht ausgesucht, wie es geboren wird. Das ändert zwar nichts daran, dass es ein Formwandler ist, aber das heißt eben auch noch nicht, dass es keine Fürsorge verdient. Natürlich können die beiden das Kind nicht einfach in ein Waisenhaus abgeben, aber den beiden wird schon was einfallen.
Ja, das finde ich ganz nett. So als Kontrast zum alten Dean quasi, weil der alte Dean war ja, also der war ja der Erste, der sagt so, ach, ist mir doch egal, als ob die sich das ausgesucht haben oder nicht, die verdienen den Tod. Und jetzt so, aber es ist süß.
Das stimmt. Sam ist tatsächlich direkt etwas eingefallen. Samuel und die Campbells, die werden wissen, was zu tun ist. Dean ist allerdings entschieden dagegen. Vom Familiennamen einmal abgesehen, sind das vier wildfremde Menschen und obendrauf auch noch Jäger. Und wenn es eine Sache gibt, der Dean weniger vertraut als wildfremde Menschen, dann sind es wildfremde Jäger. Da muss dann aber Sam widersprechen. Er kennt die vier jetzt schon einige Zeit und das sind gute Leute. Tatsächlich sind Samuel und Dean sich ziemlich ähnlich. Was natürlich nicht für Samuel spricht, denn
ich bin ziemlich irre.
Stark. Als wäre das so ein Massenmörder.
Ich bin geisteskrank, Sam.
Lächel doch mal.
Habe ich dir eigentlich erzählt, woher ich diese Narben habe?
Ja, oh Gott. Das mag schon sein, aber momentan hört Sam von Dean hauptsächlich Genörgel und keine Gegenvorschläge. Bis Dean also mit einer besseren Idee um die Ecke kommt, wird Sam das Kind jetzt zu den Campbells bringen. Und so fahren die beiden also zu später Stunde auf ein von Patrouillen gesichertes Gelände, offenbar der nicht ganz so dezente Unterschlupf der überraschend großen Campbell-Truppe.
In der Kommandozentrale sind dann allerdings wieder nur die üblichen Verdächtigen. Dean hält das Baby vorsichtig in seinen Armen, offensichtlich nicht glücklich mit der fast voyeuristischen Aufmerksamkeit, die Nachwuchs-Campbells dem Kleinen schenkt. Das Dunkel und das olivgrüne Sam und Sam haben in der Zwischenzeit den Fall besprochen. Und ich meine, ist es nicht mega lustig?
Was?
Die Sam und Sams?
Ach so, wegen die M&Ms.
Das dunkle und das olivgrüne Sam und Sam. Ich finde das so lustig. Weil der eine trägt ein dunkelgrünes Hemd, ja, der andere ein olivgrünes.
Das ist lustig, Ricky. Ja, okay.
Ich fand das so toll.
Freut mich, wenn du dich freust.
Die beiden grünen Sam und Sam. Schön. Samuel hat ein paar Ideen für die nächsten Schritte, aber dafür würde das Baby gerne einmal aus der Nähe sehen. Dean weigert sich allerdings, das Baby aus der Hand zu geben.
Vertraust du mir etwa nicht?
Du erwartest nicht wirklich eine Antwort.
Samuel scheinbar nicht, dafür bei Christian. Sie mögen Jäger sein, aber sie sind auch Familie. Und hier finde ich die deutsche Übersetzung tatsächlich sehr direkt. Also das englische Original läuft das gleiche hinaus, aber es hat so ein bisschen einen anderen Vibe. Da fragt er nämlich, was denkst du, dass ich tun werde? Und Dean sagt, ich glaube nicht, dass du das wirklich hören willst. Und im Deutschen ist es einfach eiskalt. Glaubst du, vertraust du mir nicht? Und dann, nö. Bevor das Gespräch eskalieren kann, mischt sich Sam in die Sache ein. Er wird das Kind nehmen und es dann an Samuel weitergeben. Problem gelöst, jetzt muss Dean das Baby nicht an Samuel geben und doch hat Samuel am Ende das Kind. Wenn doch nur alles so einfach wäre.
Mega Logik, oder? Ich finde das so gut.
Ja, das riecht gut. Hey, keine Angst, du kannst dir vertrauen, Sam, gib mir das Kind. Bitteschön. Als Samuel das Baby entgegennimmt, merkt man, dass er nicht zum ersten Mal ein Kind hält. Und um das auch Dean klarzumachen, nennt er ihn daran, dass er vor vielen Jahren auch mal Mary so gehalten hat, als sie noch ganz klein und kahl wie eine Billardkugel war. Und genau wie Mary damals, wird er auch jetzt dafür sorgen, dass dieses Baby zu einem Campbell erzogen wird. Dean ist natürlich vehement dagegen, er wird auch nicht dabei zusehen, wie die Jäger hier in einem Baby rumexperimentieren.
Du denkst direkt ans Quellen, Dean. Schließ nicht von dir auf andere.
Richtig gehört. Deans Abstecher in die Hölle und seine dortigen Abstecher in die Verdammten haben sich rumgesprochen. Die Frage ist also, ob Dean wirklich der ist, der hier große Töne spucken sollte. Jetzt gehen beide Sams dazwischen. Sam beruhigt Christian und Samuel verspricht Dean, dass sie sich gut um das Kind kümmern werden. Sie werden es großziehen und alles erklären, wenn es alt genug ist. Dann steht es dem Kind frei zu entscheiden, sich den Jägern anzuschließen oder nicht. Dem schweigsamen Mark gefällt die Idee, aber Dean ist absolut dagegen. Man kann einen Formwaller nicht einfach zum Jäger erziehen. Aber Samuel versteht schon. Es geht hier nicht wirklich um das Kind. Es geht hier um das fehlende Vertrauen in die Campbells und irgendwie auch in Sam. Ja, hier gibt's eine Anspielung, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Dean sagt, ihr könnt doch nicht so eine Angelina Jolie-Nummer mit dem Kind abziehen. Und ich weiß nicht genau, was für eine Anspielung das ist. Also, weil laut dem Wiki soll das eine Anspielung daran sein, dass Angelina Jolie Kinder aus unterschiedlichen Kulturen adoptiert. Und dass das die Anspielung ist. Aber ich glaube eher, dass es eine Anspielung an den Film Salt ist, der im gleichen Jahr rausgekommen ist, in dem Angelina Jolie eine russische Schläferin spielt.
Was ist eine Schläferin?
So die quasi, ich weiß nicht, ob das real ist, aber halt quasi so Agenten, die gar nicht wissen, dass sie Doppelagenten sind und dann, wenn die halt Marmelade, Toastbrot, 27, Rot, Blau, Grün hören, dann legt sich ein Schalter um und plötzlich sind die Killer und so.
Okay.
Also sind halt versteckte Agenten.
Okay.
Ja, also auf jeden Fall, ich würde vom Kontext eher darauf schließen, dass es um Salt geht, weil der Film ist im gleichen Jahr rausgekommen.
Aber es macht halt mehr Sinn, wenn es ums Privatleben geht, wie in den Kindern.
Ja, okay. Gut. Puh. So, also mag sein, dass Dean dir nicht vertraut, aber kann man das Dean wirklich verübeln? Zwei Menschen kommen von den Toten zurück und niemand scheint es zu interessieren.
Nun ja, es fällt mir schwer, mich in dieser mysteriösen Familie wohlzufühlen.
Dann lass es sein, aber gibt uns nicht die Schuld. Und wie um zu beweisen, dass Samuel Deans Vertrauen ziemlich egal ist, drückt er das Baby Christian in die Arme. Er und seine Frau haben scheinbar schon eine Weile einen unerfüllten Kinderwunsch und wie es der Zufall will, hat Storch Campbell gerade ein Kind gefunden. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. Manchmal. Dean überschlägt sich fast vor Protest. Christian dürfte man gar nicht in die Nähe von Kindern lassen, aber damit begibt er sich auf ziemlich dünnes Eis. Wenn Christian als Vater ausscheidet, weil er ein Jäger ist, was war dann das ganze Gerede über Ben? Bevor die Sache ausdiskutiert werden kann, schlagen draußen plötzlich die Hunde Alarm. Die Mann und eine Frau schafft, geht sofort auf Gefechtsstation. Samuel drückt Dean das Baby wieder in die Hand und weist ihn an, das Kind in den Schutzbunker und in dem Haus zu bringen.
Ja, und als Samuel das Kind in dieser schutzbedürftigen Situation das Kind Dean wiedergibt, spätet sich einfach vollkommen die Vermutung, die Dean hatte. Also, dümmer.
Warum?
Na, weil er selber nicht auf das Kind aufpasst, obwohl er gesagt hat, oh, wir passen auf das auf und dann ziehen es zum Campbell. Dann kommt es hart auf hart, weil sie angegriffen werden, die so, hier, nimm das Kind.
Okay, aber meinst du nicht, dass Dean das Kind haben wollte? Also,
hat er doch gar nicht gesagt.
Ja gut, aber er macht doch eher so einen Eindruck, ich will das Baby haben die ganze Zeit, oder nicht? Aber du hast recht, so habe ich das noch nicht gesehen. Tatsächlich zeigt das nur so, eigentlich stört mich das. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Ja. Weil es irgendwie Deans Ding ist, alles in Frage zu stellen, was Sammy denn sagt, zögert er auch hier, geht dann aber doch mit, als Sammy ihn an der Schulter packt und zur Kellertür führt.
Wenig später, die Campbells haben sich mittlerweile bewaffnet, bricht der Grund für den ganzen Tumult durch die Vordertür. Es ist Samuel. Was?
Ihr habt was uns gehört.
Natürlich ist es nicht der echte Samuel, sondern ein Formwandler, der hier ist, um sich das Kind abzuholen. Es macht keinen Sinn zu leugnen, dass der Shapeshifter-Nachwuchs hier ist. Wer auch immer dieser Formwandler ist, er kann ihn spüren. Ach ja? Dann spür das. Gwen entlädt 2 Schrotpatronen im Rücken des Eindringlings. Aber der hätte sie ihn jetzt auch mit einem Ballon bewerfen können. Der Formwandler knackt nur einmal kurz mit dem Genick und dreht sich dann zu der sehr unhöflichen Gastgeberin um. Bevor er sie erreicht, wirft sich Mark dazwischen und versenkt einen Silberdolch bis zur Klinge in der Brust des Doppelgängers. Aber wieder zeigt der Angriff keinerlei Wirkung. Samuel 2 greift Marks Kopf. Der schweigsame Campbell hat gerade noch Zeit, ein verzweifeltes
Lauf
zu rufen, bevor sein Kopf einmal um die eigene Achse gedreht wird. Während Christian und der echte Samuel einen Betäubungsfall nach dem anderen in den Rücken des Formwanders jagen, greift das Wesen auch nach Gwens Hals, aber dann zeigt das Dauerfeuer endlich Wirkung. Der Shapeshifter verliert kurz das Gleichgewicht, sein Blick verschwimmt und er lässt Gwen los. Samuel sieht sich als Sieger. Gerade befiehlt er Christian, die Silbernetze zu holen, um diesen ungewöhnlich starke Ding einzusperren. Da richtet sich Evil Samuel am anderen Ende des Raumes auch schon wieder auf. Die Betäubungspfeile schießen aus seinem Rücken. Eins ist klar, das Ding ist weit mehr als ein normaler Formwandler.
Ja, und dieses mit den Pfeilen, also es ist halt, es lässt sich schwer beschreiben, aber dieser Formwandler Samuel hat halt 4 Betäubungspfeile im Rücken und dann ist er so vornübergebeugt und dann richtet er sich auf und plötzlich schießen die halt wirklich wieder raus. So, fup, 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 fup. Und ich verstehe auch. Also,
er könnte doch jemanden verletzen.
Das soll halt, das stimmt. Nee, aber also, ist irgendwie merkwürdig.
Ja.
Während ein Stockwerk höher der Kampf krachend weitergeht, versucht Dean im Keller, den kleinen Bobby John ruhig zu halten. Sam gefallen die Geräusche von oben gar nicht. Mit einem Blick zurück auf Dean entscheidet er also, nach oben zu gehen, aber das ist gar nicht mehr nötig. Als Sam die Bunkertür öffnen will, steht auf der anderen Seite des Bullauges plötzlich der Formwandler. Er hat den alten Samuel-Anzug abgelegt und sich in die Haut des neuesten Sam-Modells geworfen. Achso, ja, und hier, ich find's irgendwie ganz cool, dass dieser Formwandler so gar keinen Hehl daraus macht, dass er der Formwandler ist. Also das ist auch storytechnisch, also vom Storytelling her natürlich ganz nett, weil es gibt nicht diese Überlegung, oh, wer ist jetzt der Echte? Aber so auch für Formwandler selber ist ja die eigentliche Stärke die Verwirrung, die die Wesen stiften können, wenn die plötzlich so aussehen wie jemand anders.
Ja.
Also weil wenn der Formwandler jetzt immer noch so aussehen würde wie Samuel, dann wüsste man halt nicht, oh, was ist jetzt hier los? Aber hier, dadurch, dass er zeigt, Alter, ich bin, also dass er Sam so aussieht wie Sam, zeigt halt klar, Alter, ich bin der Formwandler, hier bin ich, komm und hol mich. Und das finde ich ganz cool.
Ich habe mich an der Stelle gefragt, eigentlich war es doch immer so, dass die Formwandler irgendwie so eine Art Vorlauge brauchten, um sich zu verwandeln. Aber hier ist er ja schon recht schnell als Sam. Und er hat ihn ja gar nicht so richtig, also nur aus dem Augenwinkel gesehen, als er im Keller gerannt ist, glaube ich. Als ich das hinterfragt habe, dachte ich, aber es wäre auch mega lustig, wenn der Formwandler den so perfekt nachahmt, aber so ein Detail irgendwie verändert und Sam dann so eine riesen Nase hätte oder so eine andere ethnische Wurzel, so ein Grieche oder so. Hallo, Mistios.
Das wär voll gut. Das ist, glaube ich, so, dass so in Tradition, wenn der Teufel irgendwie eine Gestalt annimmt, dann ist auch so, dass ein Merkmal immer unmenschlich ist, so quasi als Chance für den Menschen zu erkennen, dass sie mit dem Teufel reden.
Wow, ist aber nett.
Also hat er oft noch Ziegenbeine oder so.
Das ist aber sehr nett.
Und ja, wäre ganz cool, wenn halt hier auch sowas wäre, nur halt die Nase wäre riesengroß.
So Pinocchio.
Du bist doch gar nicht Sam. Sam hatte eine andere Frisur. Ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, reißt der Formwandler die schwere Metalltür einfach aus den Angeln und betritt den Bunker. Sam versucht, seinen Doppelgänger aufzuhalten, aber mittlerweile überrascht es niemanden, dass er einfach nicht den Hauch einer Chance hat. Der Formwandler schleudert Sam ohne einen weiteren Gedanken in die Zimmerecke und stapft dann bedrohlich auf Dean und den Nachwuchs zu. Nur um nochmal zu unterstreichen, dass es noch nie ein Jäger mit dieser Art von Formwandler zu tun gehabt hat, wechselt der Shapeshifter von Sam zu Dean, allerdings ganz ohne »Hey Mann, nice shot«. Das ist das Lied, das in Haut spielt. Und das schmerzhafte Hautabziehen. Seine Haut blubbert einfach einmal kurz und schon schaut Dean in sein eigenes, finster dreinschauendes Gesicht. Der Angreifer geht noch ein paar Schritte auf Dean zu, packt ihn am Hals und presst ihn gegen die Wand. Der echte Dean verliert den Boden unter den Füßen und während er langsam aber sicher auch das Bewusstsein verliert, nimmt der Formwandler ihm ganz sachte das Kind aus dem Arm. Dann lässt er Dean fallen, dreht sich um und geht. Und er geht in Sequenz Nummer 7. Alfalfa-Sprössling. Alfa-Hilfa-Sprössling.
Das habe ich nie verstanden. Was ist das?
Alfa-Sprössling.
Alfala.
Es gibt Alfalfa-Sprochen, das sind so essbare Sachen.
Okay.
Und ein Sprössling ist ja ein Nachwuchs. Und das ist der Alfa-Sprössling. Und deshalb Alfalfa-Sprössling.
Okay.
Weil Die besten Witze erklärt man.
Ja. Irgendwann später lecken die noch lebenden Campbells ihre Wunden. Sie haben Mark verloren, aber immerhin haben sie auch etwas gelernt. Es ist kein Mythos. Dieses Ding war kein einfacher Formwandler, sondern der Formwandler. Ein Alpha, der Formwandler, von dem alle anderen Formwandler abstammen. Ja, und Samuels Aussage mit, wie ich vermutet habe, er hat ihm einfach das Genick gebrochen, macht absolut keinen Sinn, weil alle waren noch da und haben das gesehen.
Das ist wirklich so. Das ist so gut. Und Alter, das Tolle ist natürlich, das ist natürlich wieder nur im Deutschen. Im Englischen existiert das wieder nicht. Mm. Weil die haben einfach, also Samuel macht halt im Englischen, der nuschelt, man hört nicht, was er sagt, und er macht aber so eine Drehbewegung irgendwie mit der Hand. Und dann hat es im Deutschen einfach gedacht, wahrscheinlich sagt er, oh ja, wie ich vermutet habe. Aber du hast so recht, alle waren da. Ja. Und so. Da, also wirklich,
hatte sich nur mal den Videobeweis angeguckt.
Ja, ja. Wie viele Leute sind eigentlich in diesem doofen Campbell-Jäger-Club? Also haben die jetzt Hunde oder nicht? Wie viele Leute sind in diesem Team?
Pass auf,
also,
weil ich habe eine gute Theorie. Und zwar, wir erinnern uns an den Max-Typen letzter Folge. Und die Leute, die da auch da waren, sind einfach die ganze Familie von Max-Typen, weil die waren gerade zum Leichenschmaus da und mitgehangen, mitgefangen. So.
Oh nein. Oh shit, die Armen. Aber das macht Sinn.
Huh. Ja, ich habe ja das Wort recherchiert, mitgehangen, mitgefangen. Und das ist voll krass, das heißt in Wirklichkeit mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Und das heißt tatsächlich mitgehangen, das soll wirklich heißen erhängen. Schon krass, oder?
Mhm. Ja, ja. Wenn man zusammen erwischt wird, wenn man zusammen gefangen wird, dann wird man zusammen gehängt.
Ach, bisschen brutal.
Krass, ist echt so. Also was ich total komisch finde, Samuel sagt sowas wie, Alphas sind ja auch überall in der Literatur. Wir haben sie bislang noch nie gesehen. Aber es ist irgendwie komisch, dass die scheinbar überall in der Literatur sind, aber wir noch nie was von denen gehört haben. Also.
Ja, und nicht nur wir, sondern auch Dean. Denn tatsächlich ist quasi jedes Buch, das Dean noch nicht gelesen hat, eine einzig lange Erklärung der über Alphas, die detailliert alles erklärt, was hier gerade passiert ist. Leider steht in den Büchern nicht, was der Alpha mit den Kindern will und auch nicht, wie und ob man ihn töten kann.
Mit dieser schlechten Nachricht im Gepäck ist es Zeit für Dean, nach Hause gefahren zu werden. Bevor Sam und Dean aber in den Dodge steigen, möchte Dean dann noch etwas klären. Als der Formwandler im Hotel von seinem Vater sprach, muss Sam klar gewesen sein, dass der Alpha gemeint war. Folglich musste er auch wissen, dass der Alpha das Baby sucht und es notwendig selbst holen kommen würde. Aber Sam hat nichts gesagt. Das wirkt fast so, als hätte das Baby wissentlich als Köder benutzt, um an den Alpha ranzukommen. Und das finde ich den größten Schwachsinn, den sie je gesagt hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vater tatsächlich der Alpha ist, ist absurd gering. Also weil es gibt halt nur einen Alpha, aber bestimmt Dutzende von Leuten, von Formwandlern, die halt irgendwie irgendeinen bescheuerten Vaterscheiß dir erzählen würden. So, aber selbst wenn man annehmen würde, dass es diese Alphas wirklich gibt, und selbst wenn Sam wirklich geglaubt hätte, dass der Alpha das ist und der wird kommen, den zu holen, wäre es einfach richtig, also ist ja nicht so, als hätte er jetzt gerade was total Dämliches, Gefährliches gemacht. Er hat das Baby ja wirklich an den sichersten Ort gebracht, den es gibt. Mhm. Er hat das Baby in einen Bunker, in den Bunker eines Jägerkomplexes gebracht und die Geschichte ja auch den Campbells erzählt. Es ist nicht so, als wüssten die Campbells nicht, was passiert ist. Also auch die könnten darauf kommen. Und Dean so, boah, du hast den als Köder benutzt, du Monster. Aber so, also ich habe den halt in den Bunker gebracht. Und zwischen den und das Baby 500 Jäger gestellt. So.
Ja, ja, und er hat das Leben der Jäger halt auch einfach rücksichtslos, hätte er dann ja riskiert. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch.
Ja, aber ich meine, also es gibt ja nichts anderes. Es gibt nichts, was er hätte machen können.
Ja, ich finde es auch komisch, weil dass Dean Sam den Vorwurf so macht, weil der Polizei vom Wandler hat ja auch explizit im Hotelzimmer so erzählt, also Dean erzählt, dass es was Höheres gibt und so. Und wenn er nicht auf 1 Meter 3-mal verdummt, dann hätte er ja selber drauf kommen können. So, weil der sagt ja doch, der Formwandler sagt so, nee, nicht nur der Vater von dem, sondern unser aller Vater so. Und damit ist natürlich nicht Gott gemeint. Also er hätte halt selbst drauf schließen können, dass hier was nicht stimmt. Und dann aber so, Sam?
Ja, ja. Ja. Also ich verstehe, dass die Serie will, dass wir Sam und den Campbells misstrauen. Aber so finde ich es total bescheuert, weil Dean wirkt einfach nur total irrational hier, finde ich.
Ja.
Naja. Sam kann es nicht glauben, dass Dean ihm sowas zutraut. Der Komplex war seiner Meinung nach der sicherste und damit logischste Ort. Ohne weitere Worte steigt Sam ungläubig in den Wagen. Wenig später tut es ihm auch Dean mit einem Kopfschütteln gleich.
Keiner der beiden Winchesters bekommt mit, wie Samuel etwas später alleine in seiner Kommandozentrale sitzt und telefoniert. Er erklärt, was passiert ist. Ihm ist es nicht gelungen, das Ding zu fangen. Der Eifer hat 3 seiner Männer umgebracht und war immun gegen das Elefantenbetäubungsmittel. Mit wem auch immer Samuel hier spricht, die Person am anderen Ende der Leitung scheint darauf zu bestehen, dass er den Alpha wieder aufspürt, fängt und zu ihm bringt. Opa Campbell gefällt das gar nicht, aber bevor er auflegt, bestätigt er den Auftrag grummelig. Wer ist denn noch gestorben? Wir haben doch nur Mark gesehen. Achso, also, vielleicht irgendwie die Wachen.
Ja, aber ja, genau, diese 2 Leute, die das Tor öffnen.
Oder die Hundis. Oh nein.
Oder die Hunde.
Oh ja. No.
Naja, auf jeden Fall mit 3 toten Campbell-Crew-Leuten im Gepäck kommen wir in die letzte Sequenz, Sequenz 8. Wenn du jetzt nicht gehst, muss ich dich wirklich erschießen. Irgendwann später am nächsten Tag öffnet und schließt sich die Tür im Hause Brayden. Dean ist wieder da. Nur Lisa ist zu Hause, Ben ist mit dem Fahrrad unterwegs. Dean kommentiert das mit einem Schweigen und einem Blick ins Leere. Und hier finde ich die Reaktion sehr cool, gerade im Hinblick darauf, was gleich erklärt wird. Weil ich vermute, dass Deans unterbewusste Reaktion wahrscheinlich war, dass er losbrüllen wollte oder halt irgendwie wütend sein wollte, dass Ben raus ist, weil er wollte das ja nicht. Aber dann ist ihm, glaube ich, auch schon klar geworden, bevor er es sagen konnte, wie er sich benimmt. Ja. Und deshalb ist er einfach still geblieben und wusste nicht, was er sagen soll.
Ja.
Und das finde ich cool.
Ja.
Lisa erkennt schnell, dass Dean etwas bedrückt, also fragt sie nach. Dean weiß nicht, was er tun soll. Er will, dass Lisa und Ben sicher sind, aber er weiß nicht, wie er das am besten erreicht. Und hier finde ich, in der deutschen Synchro reagiert Lisa sehr aggressiv. Also im Deutschen klingt sie richtig wütend so, was?
Ja, aber zu Recht. Also da muss ich auch sagen, zu Recht so. Weil es ist doch einfach auch mega nervig, wie Dean sich hier verhält. Dem bedrückt wieder was und er stellt sich schmollend quasi in die Ecke und sagt so, Und die so, ja. Was ist los schon wieder? Weil die muss halt immer wieder nachfragen. Und das, ey, mich hört es genauso angekotzt.
Ja, das stimmt auch.
Ich finde, das ist angebracht.
Nee, das stimmt auch. Also selbst wenn man annehmen würde, dass Lisa jetzt quasi über Ben streiten wollen würde, quasi, ne, weil sie glaubt, dass Dean genervt ist, dass Ben draußen ist, ist auch das angebracht. Also weil, warum sollte sich Dean mehr in die Erziehung ihres Sohnes einmischen als sie? Ja, nee, also stimmt schon. Dean ist schon anstrengend.
Ja.
Viel schlimmer noch, als dass er nicht weiß, was er tun soll. Er weiß überhaupt nicht, ob die Sicherheit, die er versucht herzustellen, überhaupt wünschenswert ist. Ob wirklich jemand etwas gewinnt, wenn er rumschreit und sich wie ein Gefängniswärter aufführt. John war genauso und das macht Dean unheimliche Angst. Damit verlassen Dean die Worte, also spricht Lisa weiter. Ihr geht es ähnlich wie Dean. Auch sie weiß nicht, ob es sicherer ist, wenn Dean bei ihnen ist oder nicht. Aber sie weiß, dass das hier nicht Deans Leben ist und sie glaubt zu wissen, dass er dieses Leben eigentlich gar nicht möchte. Und da irrt sie sich. Dean will dieses Leben. Er will jeden Tag neben Lisa aufwachen. Er will Ben großziehen und so alberne Dinge wie den Abwasch machen. Aber er will auch da draußen sein. Er will Menschen retten, das Böse jagen und dabei The Family Business haben. Lisa versteht das. Der Podcast ist toll, aber sie sieht auch, wie diese 2 Welten ihn zerreißen. Aber hey, man, das Schöne an unserem Podcast ist, man kann ihn ja auch hören, während man den Abwasch macht. Aber naja. Sie weiß, dass sich Dean schrecklich fühlt, wenn der Jäger in ihm durchkommt. Aber das muss er nicht. Aber er sollte die Konsequenzen ziehen. Lisa will nicht jedes Mal das gleiche Abschieds- oder Willkommensgespräch führen. Und Dean will das auch nicht. Also solltest du gehen. Das könnte Dean niemals. Er kann Lisa und Ben nicht einfach den Rücken kehren. Aber das meinte Lisa auch nicht. Wieso sollte das hier ein Entweder-Oder sein? Wieso sollte sich Dean zwischen dem Jäger-Dasein und einem Familienleben entscheiden müssen? Ich und Ben werden hier sein und du kommst zu uns, wenn du kannst. Aber komm gesund zurück, okay?
Ja, wir erhöhen sie im Kindesalter schon die Kosten für den Psychiater ihres Kindes, wenn es alt ist und wegen Vertrauensproblemen behandelt werden muss. Ist das denn? Also auch eine unverantwortliche Mutter, muss man sagen. Die sagt, hey, also, ey, ganz ehrlich, da kann doch auch, das ist so, oder wie wenn du irgendwie jede Woche einen neuen Typen hast und der deinen Hund begrüßt mit, hey Buddy, der Hund auch so, Alter, willst du mich verarschen? So, wer ist das schon wieder? Und genau so ist es doch auch. Alle paar Jubeljahre kommt der mal vorbei, der Dean. Es ist für Lisa scheiße und es ist für Ben scheiße. Es ist einfach absoluter Irrsinn.
Ja, also es ist tatsächlich, also es ist ein Extrem.
Es ist so
toxisch.
Sie ist
sehr kompromissbereit.
Ja, die will einfach nur, dass er geht. Glaube ich. Und dann ziehen die schnell um so. Und dann so, ja, komm ruhig wieder. Ben, los, lauf.
Wir warten hier.
Spring dich aufs Fahrrad, fahr.
In diesem
und
Haus,
guck nicht
das
zurück.
Ich mir ausgesucht habe.
Glaubst du wirklich, dass wir das hinbekommen?
Ein Versuch ist es wert, oder?
Goddamn no!
Dean lächelt und Smoke on the Water. Dean lächelt und Smoke on the Water beginnt zu spielen. Dann wird es wieder einmal Zeit für ein bisschen Impala-Porn. Das Dream Team rollt wieder. Und ich finde, es ist einen merkwürdigen Tonwechsel dann am Ende der Folge. Zuerst haben wir dieses Beziehungsdrama und plötzlich so total triumphaler Autofetischismus irgendwie so.
Ja, diese triumphierende Musik ist einfach das innere Jubeln von Lisa, dass der endlich weg ist.
Endlich. Ja, und endlich sind wir auch am Ende. Genau, denn die Folge ist vorbei. Und das heißt, wir können ein Fazit ziehen. Und ich fange an. Mein Fazit, ich würde diese Folge einfach schlichtweg nicht nochmal gucken wollen. Ich weiß, also das ist irgendwie blöd. Ich habe mich unglaublich schwer damit getan, mich in die Folge reinzuversetzen oder investiert zu sein in diese Folge. Weil dann irgendwie fühlt sich das alles so unnötig an. Und ich habe versucht ja zu erörtern, wieso, aber so richtig bin ich einfach nicht reingekommen. Und die Folge fühlt sich einfach nicht rund an für mich. Irgendwie als hätte die gleichzeitig viel zu viel und viel zu wenig gewollt. Manches kommt aus dem Nichts, anderes wird irgendwie ewig etabliert. Das Ende ist total komisch. Also der Konflikt, genau, das ist das nämlich. Das Ende ist total komisch, weil der Konflikt, der die ganze Zeit etabliert wird, ist eben, dass hier so Dean möchte ein Vater sein, aber Dean möchte auch ein Jäger sein. Wenn er bei Lisa und Ben ist, dann verhält er sich wie ein Jäger. Wenn er mit Sam unterwegs ist als Jäger, verhält er sich wie ein Vater.
Stimmt.
Und das ist auch ein spannender Konflikt, der wird auch gut etabliert, aber am Ende wird er einfach abgefrühstückt. In einer Minute ist der ganze Konflikt einfach vorbei. So. Und dann kommt auch der Impala. Und keine Ahnung. Hm. Also, ich mag die Folge nicht. Ich fand die sehr anstrengend. Aber wie gesagt, ich habe die auch detailliert geguckt am Ende meines Urlaubs. Also.
Das wird's gewesen sein. Da warst du auch im innerlichen Konflikt. Bin ich jetzt der Urlaubs-Raffi oder bin ich der arbeitende Raphael?
Genau.
So ist das, genau. Ne? Auf der Arbeit machst du...
Der Urlaubs-Raffi.
Ja, auf der Arbeit machst du auch immer Urlaub. Ja, da komme ich als Kontrast und sag, also ich finde die Folge eigentlich schon okay. Also ich mag die schon so ein bisschen. Also ich habe so generell eigentlich von der Folge her wenig auszusetzen, außer halt, wie die Charaktere sich so ein bisschen verhalten. Weil ich hasse diese Verhaltensweisen der Einzelnen. Also vor allem spezifisch die Campbells. Aber ich mag die Campbells, glaube ich, auch einfach nicht. Also nee, ich mag die auch einfach nicht.
Einer ist ja schon tot. Hey.
Aber das war der, den ich mochte.
Dran.
Mark fand ich noch okay. Weil der hat sein Ding
gemacht.
Der
am wenigsten den Mund aufgemacht hat.
Ja, aber der hat fungiert, weißt du, und das war gut so. Und die anderen, die plappern ein bisschen zu viel. Naja, und den mag ich nicht. Es ist, glaube ich, ein bisschen rübergekommen, dass ich ihn nicht mag. So, also ich mag mehr den Familien-Dean nicht als den Jäger-Dean. Weil als Jäger mag ich ihn halt schon, aber so als Mensch... Nein, klingt so hart. Nee, aber neben dieser diese Formwandlergeschichte mit dem Cliffhanger am Ende, mit den Alphas und ja auch irgendwie der Cliffhanger, was ist mit dem Baby eigentlich? Wo ist das? So, ja. So das mag ich schon. Ne? Also das finde ich schon cool, aber dieses Mi-Mi-Mi und bla 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 und Samuel und so, das ist scheiße. Aber der Rest ist okay.
Okay. Ja, stark, okay. Gut, wenn ihr einen Eindruck zu dieser Folge habt, lasst ihn uns gerne wissen, teilt ihn gerne mit uns. Aber bevor ich euch sage, wie ihr das machen könnt.
Kommen wir zum Zitat der Woche.
Ja, Zitat der Woche. Mein Vorschlag für das Zitat der Woche ist, als diese ganze Sache mit wer nimmt jetzt das Baby und wer nicht stattfindet und Samuel dann schließlich das Baby nimmt und Christian übergibt mit den Worten, herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge.
Manchmal.
Finde ich
das
lustig.
Das ist lustig, das ist lustig. Mein Zitat der Woche bezieht sich auch auf das Baby quasi, genau, das ist nämlich im Auto, wo Dean zum Baby sich umdreht und sagt, bin ich hier im Kindergarten, ein Auto hat zu fahren und nicht zu nerven, weil er ja nicht angeschnallt ist und dann pupst das Baby. Wichtig, der Pups muss bitte drin bleiben.
Natürlich, natürlich. Ja, cool. Okay, wenn ihr Meinungen dazu habt, welches dieser Zitate gewinnen sollte, denkt dran, das Richtige, nicht das von Ricky.
Mann!
Dann, nein, das ist natürlich nur Spaß. Nee, also wenn ihr Meinung dazu habt, welches Zitat euch besser gefällt, dann könnt ihr der Ausdruck verleihen, indem ihr an den Abstimmungen teilnehmt. Die Abstimmungen sind auf Instagram, @wenigoriginell, immer donnerstags, oder auf unserem Discord-Server. Die Einladung dafür findet ihr in der Beschreibung jeder Podcast-Folge und auf der Website und überall eigentlich. Genau, immer donnerstags laden wir da die beiden Clips hoch von den Zitaten und dann könnt ihr abstimmen und dann wandert das alles in einen Pott und dann am Ende kommt die Zitat der Staffel-Umfrage. Das wird alles ganz toll. Und ja, genau. Wenn ihr sonst mit uns Kontakt aufnehmen wollt, also wenn ihr mal das Feedback zu der Folge geben wollt, eure, keine Ahnung, wenn ihr sagen wollt, welche Folge euch am schlechtesten gefällt in der ganzen Serie, dann könnt ihr das machen. Ihr könnt uns, wie gesagt, auf Instagram erreichen, @wenigoriginell oder unter dem gleichen Handle auch bei Facebook und Twitter. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt, an kontakt@wenig-originell.de oder ihr kommt auf den Discord-Server, Link, wie gesagt, in der Beschreibung und sagt dann da mal Hallo. Gerade sagen alle so ein bisschen, was ihre Lieblings- und ihre Hassstaffeln waren bei Supernatural bislang oder generell. Und ja, ein paar Leute haben schon die 7. gesagt. Allerdings hat Linus auch schon gesagt, dass die beste war. Ich weiß nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Hm. Genau. Also, wenn ihr irgendeine Meinung mit uns teilen wollt, einer dieser Wege wird uns erreichen.
Richtig. Ja, genau. Dann guckt doch einfach mal vorbei und guckt vor allem nächste Woche wieder vorbei bei uns hier auf dem Server. Wenn es dann zur dritten Folge der sechsten Staffel geht, die heißt Der dritte Mann. Und vielleicht lernen wir da ja wieder jemanden kennen, den wir lange vermisst haben.
Das wär's doch.
Das wär doch schön. Ne? Wenn ihr da auch drauf Lust habt, würde ich sagen, kommt doch nächste Woche vorbei. Aber bis dahin.
Wir haben eine Menge zu tun.